Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid.
And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kattensock.
Hey.
Servus, Tom. Hey. Wir haben gerade gequatscht schon, bevor wir aufgenommen haben. Über 3 Monate ist es her, glaube ich. Oder um die 3 Monate. Hier im Skype-Chat steht zuletzt, im Juni habe ich mit dir geschrieben. Wir haben natürlich zwischendrin telefoniert und auch hin und her gewhatsappt. Aber der letzte Hockey Buddies Podcast tatsächlich aus dem Juni-Skandal.
Das ist ein Riesenskandal. Aber du hast es ja auch auf Twitter geschrieben. Unser letztes Telefonat wäre ja eigentlich schon Podcast-Material gewesen.
Wir sollten einfach, wenn wir telefonieren, einfach aufnehmen. Und dann haben wir hier jede Woche mehrere Episoden.
Ich glaube auch. Das ist eine gute Idee. Aber so war jetzt unser Sommer etwas länger und wir haben halt unser Sommertraining etwas intensiviert.
So schaut's aus. Alle anderen sind ein bisschen zu früh in die Saison gestartet und man kann ja auch überpacen einfach. Das ist bei uns auf jeden Fall nicht die Gefahr. Außerdem hast du ja so viele Projekte um die Ohren, hier mit eurem Podcast jetzt auch bei Hautstadt Eishockey und euren Game Recaps, die, weiß ich nicht, 8 Stunden in Anspruch nehmen, so ausführlich wie die geschrieben sind. Insofern liegt es jetzt dieses Mal nicht nur an mir, oder es ist nicht nur an mir gelegen, dass es so lange gedauert hat, bis wir wieder quatschen.
Nee, natürlich. Der Hauptberuf, der nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, die Familie. Ja. Und dann natürlich mit Hauptstadt Eishockey haben wir ein bisschen was umstrukturiert. Aber tatsächlich ist es so, dass das Game Recap jetzt, ich weiß nicht, ob es weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber es ist zumindest so, dass es eine angenehmere Arbeit ist. Also ich finde es deutlich angenehmer, als mich während des Spiels oder kurz nach dem Spiel hinzusetzen und da schnell so einen Spielbericht zu schreiben.
Ja, ich finde das aber auch, also hat halt einfach einen Mehrwert. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, also Sebastian Böhm macht ja einfach dann seinen Blog und hat da ja auch ist ja jetzt nicht so, dass er da einfach das Spiel nacherzählt, sondern ein bisschen Interview dabei und 3 Stars und so und einfach Gedanken zum Spiel und auch mal was außenrum. Und genauso dieser Recap, das gefällt mir einfach besser, weil dann kannst du einfach das auch einordnen. Und ihr macht es ja sowieso insgesamt sehr, sehr gut, finde ich. Also der Blog und auch der Podcast gefällt mir super. Also das ist schon sehr, sehr stark weiter so. Aber ja, regelmäßig auch Zeit haben für mich. Oder für uns.
Wenn du hoffentlich bald mal in Berlin bist, dann können wir dich vielleicht auch mal als Gast einladen. Weil wir haben uns vorgenommen, dass wir unseren Podcast immer nur face-to-face quasi aufnehmen.
Ja, du hast ja schon angekündigt, dass ich überhaupt nicht kommen darf. Also insofern, da hatte ich ja beinahe schon bei der ersten Episode, da wollte ich eigentlich schon abschalten. Warum soll ich einen Podcast hören, bei dem ich nicht eingeladen werde?
Ja, die deutsche Podcast-Szene, ne? Also Eishockey-Podcast-Szene.
Es hat sich ja echt viel getan jetzt auch, oder es ist jetzt nochmal intensiviert worden. Ich finde das echt cool. Also ja. Eiszeit FM gibt es ja auch, es gibt die Shorthanded News natürlich schon länger und die sind ja auch über den Sommer, haben die überhaupt keine Pause gemacht, immer rausgeballert ohne Ende. Fand ich echt cool, weil man halt dann auch so bei anderen Themen ein bisschen auf dem Laufenden geblieben ist. Weitere Podcasts, die Sitzplatz-Ultras mit dem Kollegen Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten, also habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, fand ich auch sehr unterhaltsam und informativ einfach. Ja, dann bin ich halt so, jetzt momentan mehr Zeit ist nicht, aber dann hast du halt Mannheim, Nürnberg, Berlin abgedeckt und München sehe ich ein paar Mal öfter und da sind wir eigentlich ja schon bei den Top 4 wahrscheinlich jetzt der neuen Saison. Auch wenn die Eisbären. Ja, und die DEG, genau. Ja, die DEG sind ja eh abgedeckt mit den Shorthanded News. Die DEG halt über allem drüber und dann halt, also die DEG wie der FC Bayern München eigentlich in der Fußball-Bundesliga schwebt über allem und dann kommen halt so die 4 Mannschaften, die vielleicht die DEG gefährden könnten in dieser Saison. Weil wir wissen ja, Meisterschaft wird in erster Linie an den ersten beiden Spieltagen vergeben und deswegen hat die DEG da echt eine gute Chance jetzt.
Genau. Also brauchen wir eigentlich, also können wir jetzt auch eintüten. Können wir jetzt über die NHL reden, weil die EL ist gelaufen.
Genau. Nummer. Also ja. Düsseldorf wird Meister und
Berlin steigt ab.
Berlin steigt ab, genau. Und deswegen sprechen wir jetzt über die NHL, Tavares, Carlson und so weiter. Also DEL, machen wir einen Haken dahinter.
Ja.
Gratulation an die Düsseldorfer AG, auch an die Shorten in Usia. Ich meine, ihr seid da natürlich auch ja, mitverantwortlich für die Meisterschaft. Super.
Habt ihr gut eigentlich gemacht. Hauptverantwortlich.
Ja. Also die Spiele haben es dann halt ausgeführt, aber geplant, vorbereitet, zusammengestellt den Kader und auch irgendwie das Selbstvertrauen, auch eine gewisse Arroganz in Düsseldorf implementiert, der Mannschaft eingeimpft. Das haben die Shorten in Usia.
Ich glaube, ein Ken-André Olimp wäre ohne das, ohne die Entstehung der Shorthanded News niemals zurück an den Rhein gewechselt.
Nein, auf gar keinen Fall. Olympische Spiele sage ich da bloß. wenn jetzt irgendwie neue Hörer dabei sind, kann ja auch sein, ich meine, Olympia-Boom in der Vorsaison und ja, jetzt wieder große Vorfreude auf die neue Eishockey-Saison. Also wir sprechen hier einfach, solange wir wollen, über Eishockey. Normalerweise halt, klar, deutsches Eishockey und dann auch irgendwann Nordamerika oder andersrum. Und es gibt eigentlich keine große Struktur. Wir haben keinen großen Plan. Wir überlegen uns teilweise, über was wir sprechen wollen, schreiben einmal kurz hin und her und ansonsten erzählen wir einfach, was uns beschäftigt. Wenn euch das zu wenig strukturiert ist, ja, Pech gehabt. Aber dann könnt ihr jetzt nach 6 Minuten absprechen oder ihr seid einfach weiter mit dabei. Tom, erstes Wochenende ist ja rum in der DL. Overreaction Monday, Tuesday, Wednesday und eigentlich auch Thursday, weil es ist spät. Abends am Donnerstag haben wir hinter uns. Ja, was sind so deine Gedanken zu dieser neuen Saison? Ich habe es ja schon so ein bisschen angerissen. Es wird wahrscheinlich wieder die Top 4 geben. Also meiner Meinung nach haben 4 Mannschaften realistisch die Chance auf die Meisterschaft. Ein Abstieg gibt's ja noch nicht, deswegen sprechen wir vor allem über den Kampf um die Meisterschaft, über die Favoriten.
Boah, ja, wo soll ich denn da anfangen? Also München mit, ja, will man es Frühform nennen? Eigentlich nicht mehr, weil die ja in der Champions Hockey League ja schon sehr überzeugende Spiele gezeigt haben und sich da auch gut präsentieren konnten. Und jetzt mit 2 Siegen am ersten Wochenende, darunter einer gegen die Eisbären Berlin am allerersten Spieltag, da ein wunderschönes Tor von Konrad Abitzhauser als mit einem Penaltyschuss. Die Adler Mannheim finde ich sehr stark. Da greift das System von Pavel Groß, glaube ich, schon früh in dieser Saison. Da das große Thema natürlich Moritz Seider mit 17 Jahren hat dort 2 sehr überzeugende Spiele gemacht. Jetzt muss ich überlegen, wen du da noch in die Top 4 nehmen würdest. Natürlich die Thomas Sabo Ice Tigers, würde ich sagen. Die, ja.
Mr. Understatement, ja. Alles klar. Ja, ja, der Vorjahresfinalist ist natürlich nicht dabei bei den Top 4, ganz klar. Ja, also ich kann es dir gern sagen, wen ich meine. Natürlich München und ja. Berlin, die beiden Vorjahresfinalisten und kreativerweise Mannheim und Nürnberg, die beiden anderen Halbfinalisten, sind für mich die Top 4. Und alles andere ist halt, also klar kann da Ingolstadt vielleicht in der Hauptrunde unter die Top 4 kommen und auch vielleicht ins Halbfinale, vielleicht noch weiter. Köln ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Und dann nach denen, außer Düsseldorf, wird es halt dann schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Darf nicht, also es ist, ich habe so auch bei in dem Podcast oder insgesamt auch, was ich gelesen habe und gehört habe, es gibt schon an ein paar Standorten so richtig Euphorie in Düsseldorf, natürlich. Iserlohn wird immer wieder genannt als mögliche Überraschung. Straubing habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist schon mal unglaublich schwer, in der Hauptrunde unter die Top 6 zu kommen. Also eine feste Qualifikation fürs Viertelfinale zu haben. Und es ist, also das, was die letzten Jahre, also vor der Vorsaison immer passiert ist, so ein Augsburg mal unter den Top 6, mal ein Iserlohn da vorne mit dabei, ich glaube, davon können wir uns langsam verabschieden. Also eine Überraschung ist halt tatsächlich, wenn einer Sechster wird von den kleineren Vereinen oder sowas wie halt wieder Bremerhaven zwischen 7 und 10 und Schwenningen wie in der Vorsaison. Klar kann man dann noch sagen, das ist halt jetzt eine positive Überraschung. Aber dass eine Mannschaft da jetzt, mit der gar keiner rechnet, auf einmal von 12 oder 11 auf 3 oder 4 springt, kann ich mir echt schwer vorstellen, weil es das vorne halt einfach schon so erstens wirtschaftlich stark ist und zweitens halt einfach auch ja so gefestigt. München sowieso, und auch wenn jetzt alle anderen 3 der Top 4 nicht mehr den gleichen Trainer haben wie zu Beginn der Vorsaison, Nürnberg, Mannheim und Berlin, trotzdem hast du da halt einfach, der Kader ist über weite Teile zusammengeblieben, die jahrelangen Führungsspieler sind da. Also da reinzuspringen, das und dazwischen zu preschen, ist echt brutal schwer.
Jetzt allein in die Top 4, meinst du?
Ja.
Oder
nein, also ich meine, ich spreche ja bei Top 4 nicht über nur Top 4 der Hauptrunde, sondern halt einfach Halbfinale auch. Also selbst wenn du irgendwie Vierter, Fünfter wirst, dann musst du erstmal halt eine richtig große Mannschaft dann halt eben im Viertelfinale raushauen. Und das ist halt dann, also da ist dann spätestens halt Schluss, auch wenn mal, also Augsburg vor 2 Jahren halt Sechster wird, dann und selbst Nürnberg nochmal einen großen Kampf halt liefert im Viertelfinale, aber ins Halbfinale zu kommen, also dann wirklich unter die Top 4 hinten raus, fast ein Ding der Unmöglichkeit, meiner Meinung nach. Also außer jetzt den Vieren und Ingolstadt, Köln, würde ich sagen.
Also quasi das, was Wolfsburg bis zur letzten Saison die Jahre davor immer gemacht hat.
Wolfsburg ist halt nimmt halt eine Sonderstellung ein, finde ich. Und
weil du
und,
Fan bist, ja.
Genau, natürlich, weil das halt, also ist ja auch tief in meinem Herzen drin, die Mannschaft. Das, was selbst wenn Mark Vokes jetzt in München spielt. Nee, also das ist halt, war so immer so, Wolfsburg war, ja gut, die habe ich jetzt gar nicht genannt bei den Überraschungen, ja. Weil es halt einfach irgendwie, man war es so gewohnt einfach. Aber das ist halt jetzt mit groß nach Mannheim und viele wichtiger Spieler weg, ich glaube schon, dass es so ein Cut ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die wieder unter die Top 6 kommen und vielleicht haben sie auch eine Chance aufs Halbfinale, aber so gegeben wie über viele Jahre ist es halt nicht mehr.
Ja, das, was ich damit meinte, war halt dieses, du hast vor der Saison die DEL angeschaut. Und Wolfsburg war jetzt nicht die Mannschaft, die du automatisch im Halbfinale, Finale gesehen hast, sondern man hat dann immer andere Mannschaften davor gesehen und trotzdem haben sie es halt durch gutes Coaching und halt dann halt die Leistung auf dem Eis zum richtigen Zeitpunkt halt dann doch geschafft, ins Finale oder ins Halbfinale zu kommen.
Ja.
Nur der ganz große Wurf hat halt nie sollen sein, weil sie dann auf Mannschaften wie Berlin im Finale getroffen sind oder dann halt München jetzt in den letzten Jahren, außer letzte Saison.
Ja.
Also das war ja dann immer das Problem von Wolfsburg, dass sie es eigentlich, wenn man dann geschaut hat, wie sie sich präsentiert haben und was Pavel Groß da gemacht hat, zusammen mit Charlie Flieghoff, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Naja, sie haben halt einfach so nachhaltig gearbeitet, dass du einerseits halt immer dachtest, die können eigentlich nicht ins Halbfinale kommen, andererseits aber wusstest, irgendwie werden sie es dann wieder schaffen. Das war ja immer das Faszinierende in Wolfsburg. Und aber so ein Team sehe ich halt jetzt aktuell nicht, mit dem du sagen würdest, einerseits ist es eine Überraschung, dass sie ins Halbfinale kommen, andererseits eigentlich nicht.
Ja. Also ich denke zum Beispiel so ein Team wie die DEG, die Kollegen von der Shorthanded Newsletter wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber ich glaube so ein Team wie die Düsseldorfer EG kann in der Hauptrunde jetzt zumindest überraschen und die würde ich sogar vielleicht fast unter den Top 6 sehen. Klar ist jetzt auch nach einem Wochenende schwierig zu sagen, aber die haben sich ja schon gut präsentiert und haben auch, finde ich, was den Kader angeht, sich positiv verändert, sage ich mal.
Ja, aber also Alex Bartha hat ja, war es Alex Bartha oder war es, ich glaube Alex Bartha war es, irgendjemand, also auch gehört bei den Shorts in den News von einem Top-6-Kader gesprochen. Ja, wie viele Top-6-Kader gibt es dann in der Liga? 8, 9, 10?
12? Also,
ja, und vielleicht nicht ganz, aber also die haben in der letzten Saison die Playoffs verpasst. Also der nächste Schritt wäre, wenn du Elfter wirst, halt zwischen 7 und 10 zu kommen und unter die ersten 6 zu kommen, wären halt 2 Schritte. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen viel verlangt. Also das glaube ich halt nicht mehr, dass das die Regel ist, dass einfach so eine Mannschaft dann auch wenn man wieder nach vorne springt, halt richtig, sondern es muss erst auch mal ein bisschen wachsen. Und klar kann man dann irgendwie Reihen gegenüberstellen und so weiter, aber da gibt's halt dann bei Düsseldorf, glaube ich, immer noch 4, 5, 6 Mannschaften, gegen die halt dann auch, selbst wenn du es nur auf dem Papier vergleichst, einfach den Kürzeren ziehen.
Ja, das kann durchaus sein.
Aber es kann schon auch funktionieren. Also ich würde es jetzt auch nicht komplett bezweifeln. Also da ist immer die Frage, wenn so Spieler kommen wie Riederwald und Olymp, spielen die halt jetzt einfach nochmal in Düsseldorf, weil sie ja nochmal halt in Deutschland spielen wollen und weil sie wissen, sie sind da die Helden und zocken das halt so runter. Wäre, denke ich, schon eine Befürchtung, die man haben kann. Hat sich jetzt aber schon gezeigt, dass es vor allem bei Olymp, würde ich sagen, wohl nicht so ist, sondern dass die halt wirklich noch Leistungsträger sein können und sein wollen. Und dann ist das schon mal was funktionieren kann.
Ja. Und dann hast du halt dann so Wundertüten wie Köln, wie du ja schon angesprochen hast. Und ja, die waren letztes Jahr in den Playoffs. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht gelingt das Düsseldorf dieses Jahr. Und Köln fällt dann hinten runter. Vielleicht. Weil was in Köln zum Beispiel passiert ist über den Sommer, habe ich nicht verstanden.
Ja, das also verstehe
diese,
ich ja schon,
diese Zusammenstellung.
Ich verstehe das ja schon seit Jahren nicht. Wie, ja. Also die müssen, glaube ich, erstmal einfach so ein bisschen Ruhe und Konstanz auch wieder und Konsistenz reinbringen in alles eigentlich, auch um den Verein rum und auch in den Kader. Andererseits ist es halt dann doch so, dass du ja da halt, du hast einen Wessler im Tor und du hast halt sowohl in Verteidigung als auch im Sturm wirklich halt gestandene DEL-Spieler. Also die Basis ist halt da schon da. Also ich glaube, der Kader ist zu stark ohne das, dafür, dass die komplett irgendwie abrutschen. Also raus aus dem Top 6 kann ja mal passieren, aber jetzt so 11 bis 14, auch das war ja in der vergangenen Saison so. Da waren Mannheim und Köln teilweise raus aus den Top 10. Da ist halt einfach dann genügend Potenzial da, auch genügend Geld, um vielleicht am Kader noch mal was zu ändern, irgendwie um Weihnachten rum. Und das haut dann schon irgendwie hin. Also wenn das jetzt wieder so ist, dass Mitte Dezember einer der Großen auf 10 steht, und dann, glaube ich, kann man darauf wetten, dass die halt am Schluss auf jeden Fall unter den ersten 10 und wahrscheinlich unter den ersten 6 sind.
Gibt es in der DL eigentlich sowas wie eine maximale Kadergröße? Weißt du das?
Boah, weiß ich nicht. Ich kann ja bloß sagen, dass der Mannheimer Kader echt brutal groß ist.
Deswegen komme ich drauf zu sprechen, weil du gerade meintest, ja. Weil du gerade meintest, dann können die sich ja im Winter eventuell dann nochmal ein oder zwei dazu holen. Da dachte ich mir, wo sollen die denn noch hin?
Maximale Kadergröße, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich meine, klar, maximale Kontingentstellen, ja. Aber Kadergröße. Aktuell bei Elite Prospects 3 Torhüter, 9 Verteidiger und 18 Stürmer. Wären 30. Und das ist halt echt, also da ist auch so, ihr merkt schon, wir springen jetzt von Team zu Team, aber so ist es einfach. Jetzt sind wir gerade bei Mannheim. Die Kollegen von IZFM meinen zumindest überwiegend, dass der große Kader kein Problem sein wird. Es ist immer die Frage, wie viele Spieler sind dann tatsächlich verletzt. Also in München hat man in den letzten Jahren gesehen, das war nie so oder selten so, dass wirklich mal ein Spieler auf die Tribüne müsste, also wirklich ein gestandener DEL-Spieler. Du hattest natürlich die Situation jetzt in München, die ja unter anderem zum Wechsel von Matsumoto geführt hat, dass du halt auf der Center-Position halt einfach also 4 Granaten halt hast und eine der Granaten spielt halt in der 4. Reihe und auch wenn vielleicht die 4. Reihe ein bisschen mehr Eiszeit bekommt als in anderen Mannschaften, ist es halt trotzdem die 4. Reihe. Also ich habe mit John Matsumoto vor der Vorsaison gesprochen, weil ich wissen wollte, wie er mit der Rolle umgeht, weil das halt so meine Vermutung war, wenn es in München Probleme gibt, dann halt einfach die Laune der Spieler, ja, dass nicht jeder die Eiszeit bekommt, die er will. Und habe ihn halt dann gefragt, ja, wie ist das in der 4. Reihe, hat dann selber nochmal eingeschränkt, ja, kann man es überhaupt 4. Reihe nennen? Und dann hat er gesagt, no, it's fourth line. Ja, und dann hast du schon gemerkt, okay, der ist vielleicht nicht ganz zufrieden. Ich finde, dass Don Jackson es dann sehr gut gemacht hat und halt dann zum Beispiel Matsumoto im Powerplay Eiszeit gegeben hat. Dann auch war es ja auch nicht so, dass nur Matsumoto immer 4. Reihe Center gespielt hat, haben sie auch ein bisschen gewechselt, Hager am Anfang, um reinzukommen, auch in der 4. Reihe. Aber wenn du halt irgendwie, sag ich jetzt mal, 22, 23 vierte Spieler hast und da ist keiner dabei, der sich jetzt gerade so in die DEL reinarbeitet, sondern die heißen halt jetzt irgendwie wie bei Mannheim momentan Adam, Gotch und Huchtala, die jetzt halt zuletzt zum Beispiel am Sonntag nicht mit dabei waren und die sind alle fit, dann glaube ich schon, dass es das ein Problem werden kann, weil du halt keinen Bock hast, auf der Tribüne zu sitzen. Aber das kann halt dann passieren, wenn der Kader so groß ist. Das ist schwierig, glaube ich, einen Kader zu haben, der einerseits Verletzungen halt auffangen kann und andererseits halt nicht zu groß ist.
Und dann ein Trainer wie Pavel Groß, der ja dann doch auch gerne mal dazu tendiert, eine Reihe immer und immer und immer wieder zu bringen, weil er halt dann das Gefühl hat, dass die Reihe jetzt gerade gut funktioniert.
Ja.
Also das ist mir so aufgefallen in den Jahren. Aber es könnte auch am teilweise dann doch recht dünnen Wolfsburger Kader gelegen haben, der ja dann gerade zum Ende der Saison oder halt in den späteren Playoff-Runden ja auch noch immer dünner wurde. Was dann ja noch mehr für seine Arbeit spricht, dass er die dann trotzdem ins Halbfinale geführt hat. Aber wohl, also jetzt bei Mannheim bin ich auch gespannt, ob das nicht dann doch zum Problem wird, wenn der Kader wirklich so groß ist. Also ich meine, da sind ja auch ein paar Spieler dabei, die vielleicht dann, na, obwohl so viele eigentlich dann doch nicht, ne? vom Alter her nochmal irgendwie per Förderlizenz woanders hingeschickt werden könnten.
Das Ding ist halt dann, also so sag ich jetzt mal, das Klassische in der Liga wäre halt dann, wenn Gotch und Adam und Huchtala wieder zurückkommen, dass halt dann irgendwie, ja, dann fällt halt Hungerecker raus, dann fällt halt Möser raus, dann fällt vielleicht in der Verteidigung auch Seider raus, aber ich denke halt, Groß macht es nicht so. Ja, also der setzt nicht den auf die Tribüne, der am wenigsten meckert oder am wenigsten zu meckern hat, sondern der setzt den auf die Tribüne, den er am schwächsten momentan sieht oder den er halt am wenigsten brauchen kann. Ja, also wenn er sagt, die Reihe funktioniert und dann kommt aber ein gestandener DEL-Spieler zurück und er sagt, dann kann ich mir Groß durchaus dabei vorstellen, dass er sagt, ja, du spielst jetzt aber nicht, weil es ist jetzt gar kein Platz da. Also insofern finde ich es auch wirklich, Adler Mannheim, ich finde fast, das ist die spannendste Mannschaft jetzt in der neuen Saison, was da alles passiert, ob da wirklich, also jetzt in den ersten beiden Spielen haben halt Möser und natürlich vor allem Seider auch ihre Eiszeit bekommen. Ist ja auch wunderbar, dass man das jetzt auch verfolgen kann bei der DEL und wirklich schauen kann, wie sind die wirklich eingesetzt worden, wie verteilt sich auch bei verschiedenen Mannschaften die Eiszeit zwischen erster und vierter Reihe runter. Aber momentan, ja, bringt er den Seider voll in der Rotation, was ich cool finde. Also einerseits hätte ich vor der Saison gesagt, hey, wenn er es drauf hat, dann musste er da spielen. Andererseits habe ich mir gedacht, in, was ich, 10 von 13 anderen Trainern machen es vielleicht anders als Groß.
Ja.
Jetzt einfach so mal aus der Hüfte geschossen. Und also einerseits habe ich mir gedacht, der muss spielen und jetzt andererseits denke ich mir, das ist halt einfach toll, dass der halt regelmäßig auf dem Eis ist. Und der ich schwärme von dem Typen. Also er ist wirklich, bis jetzt hat er nur gehört immer und gelesen bis Sonntag und da habe ich ihn im Stadion gesehen, der spielt halt wie ein 27-Jähriger. Wirklich. Also der hat, also für sag ich jetzt mal, für die Liga. Der hat eine Übersicht, der hat eine Ruhe, der wird sich noch in der Saison sicherlich mehr trauen, der hat einen guten Körper, der kann Schlittschuh fahren, ist ein guter Typ. Also finde ich jetzt zumindest im Interview sehr höflich, sehr sympathisch, einfach irgendwie hat den Eindruck gemacht, dass er einfach froh ist, dass er jetzt spielen kann und darf, auch einfach zurückhalten, ja? Also humble, wie man in Nordamerika sagen würde, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, ja? Weil das ist halt so, ich meine, vielleicht nehmen wir halt in 2-3 Jahren Dreiseitel und Seider, nennen wir die in einem Atemzug. Und das ist halt dann schon, was Besonderes, ja. Das ist halt dann was in Deutschland alle 20-30 Jahre mal passiert. Und das vielleicht schon, das muss er ja natürlich verarbeiten, aber das zu wissen, dass man einer der besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten werden könnte und dann trotzdem so zurückhaltend zu sein, finde ich schon cool.
Ja. Also ist auch, ich musste eben lachen, weil ich dachte, du meinst, vielleicht sind wir Dreiseitel und Seider zusammen in einem Team, was auch nicht unwahrscheinlich ist, wenn man sich die Edmonton Oilers so anschaut. Aber gut, naja, Seider wird ja als erste Runde Talent gehandelt.
Ja,
aber die
Oilers haben ja einen First-Round-Pick nächstes Jahr, oder? Also könnte schon passieren.
Wie bitte?
Die haben ja einen First-Round-Pick in der nächsten Saison, oder? Die Oilers.
Ja, es kommt dann halt drauf an, wo Seider dann halt platziert wird. Also ich glaube, First overall wird er wahrscheinlich nicht mehr.
Nein.
Aber so frühe erste Runde könnte schon passieren. wenn das bei den Oilers wieder so ein bisschen schief geht wie letzte Saison, dann könnte Seider eventuell da landen. Aber generell, das ist ja auch, schießt ja auch noch rechts, ne?
Ja.
Ja, dann ist es sowieso schon, also die Größe passt dann auch, dann schießt er auch noch rechts. Ist ein Verteidiger, der gut skaten kann. Also eigentlich hat er alle Häkchen in der Box, die man haben muss, um erfolgreicher Verteidiger zu werden und es auch eigentlich in der NHL zu schaffen.
Und?
Das größte, das größte Manko ist ja dann auch immer gerade bei deutschen Verteidigern, ist ja immer das Skating. Oder deutsche Spieler, die nach Nordamerika dann gehen sollen, ist ja immer das Skating. Es ist ja auch bei Leon Gawanke immer so gewesen, dass man ihm die anderen Talente immer schon hoch angerechnet hat oder beziehungsweise verhältnismäßig hoch. Aber Skating war halt immer das Problem bei ihm.
Ja.
Und wenn das bei Seider halt von vornherein passt, wäre das ja nur gut.
Und was man auch sagen muss, also ich hoffe tatsächlich und ich glaube es momentan auch, dass wenn alle Verteidiger halt fit sind, aktuell sind es, glaube ich, bei mir steht jetzt Möser noch als Verteidiger halt drin, aber der kann ja auch Stürmer spielen, sind es halt 8. Also jetzt mal mindestens einer zu viel. Also Lampel war zuletzt angeschlagen und nicht mit dabei, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass Seider halt nicht rausrutscht, sondern dass es halt wirklich mit dabei bleibt und halt dann in der Rotation drin bleibt oder halt dann vielleicht auch mal Siebter ist, um seine, also 12 bis 15 Minuten Eiszeit bekommt, irgendwie so. Und das, die neue Regelung, die es in der Saison gibt, nämlich du musst, wenn du 19 Feldspieler dressen willst, also die klassische Aufteilung, entweder 4 komplette Sturmreihen und 7 Verteidiger oder halt 6 Verteidiger und einen Stürmer mehr, muss ja da ein U23-Spieler mit dabei sein. Mhm. Und das tut, also ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, der das weniger wehtut als den Adler Mannheim. Denn das wurde ein bisschen belächelt auch von mir, aber das ist schon signifikant, finde ich. Also es ist natürlich zu wenig, diese Maßnahme, aber es ist schon, weil du willst ja die 19 Spieler haben, du willst ja auch selbst, also erstens willst du Optionen haben, vielleicht ein bisschen umzustellen, du willst, wenn einer sich verletzt, trotzdem noch ein volles Line-Up haben und du brauchst es, denke ich, in der DEL auch. Und wenn du halt da einfach einen hast, der dir der U23 ist, aber der, den du nicht mitziehen müsst, so ungefähr, das ist doch wunderbar. Wobei es jetzt bei den Adlern auch zum Beispiel noch Yannick Möser auch gäbe, der ja auch normal in der Rotation drin war in den ersten beiden Spielen. Und ich glaube, also in einem der anderen Podcasts, jetzt komme ich schon durcheinander, weil es so viele gibt, wurde die Ingolstädter Eiszeit thematisiert. David Elsen, ich glaube, bei EiszeitFM war es im Vergleich zu Seider und zu Möser halt. Und wenn du da halt irgendwie die vierte Reihe halt mit 2-3 Minuten hast, im Vergleich zu 6-7 Minuten, das kann sich über eine Saison schon auswirken. Und insofern, also es gibt schon viel, was für eine gute Mannheimer Saison spricht, finde ich.
Weil wir, wenn wir über Mannheim sprechen, ja automatisch auf Berlin schauen müssen. Diese U23-Regel setzt Berlin ja schon seit mehreren Jahren um.
Ja, aber nicht gezwungenermaßen.
Naja, aber ja. Jonas Müller und Kai Wissmann sind ja, jetzt schon das zweite, dritte Jahr als feste Bestandteile der Berliner Defensive. Und die sind ja beide auch noch U23. Ja. Also insofern. Also
tut den Eisbären dann genauso wenig weh, willst du damit sagen? Ja,
Ja,
da hast du recht, das stimmt. Also, hätte ich weiß nicht gesagt, aber es gibt keine Mannschaft, es gibt kaum eine Mannschaft. Das ist so. Zum Beispiel in München ist es halt so, jetzt muss ich nochmal genau reinschauen, aber also Eder fällt da noch drunter in München. Unter die U23. Und dann wäre es, glaube ich, dann halt noch Daubner und Meilenschein, also diese ganzen mittlerweile ja nicht unbedingt mehr Prospects, aber also verglichen mit, also Eder verglichen mit Seider oder Wissmann, da ist schon Vorteil Berlin.
Ja.
Wer ist es in Nürnberg?
Ich schaue gerade.
Ja, Dings, oder? Alanov.
Ja.
Genau, und auch da muss ich sagen, und irgendwie hört sich das alles sehr optimistisch an und vielleicht zu optimistisch und aber auch Alanov finde ich, also der kann da schon mehr als mitspielen in der Liga. Finde ich jetzt gut. Also ich finde einerseits gut, dass er sowieso gebracht wird und in der Champions Hockey League hat er dann auch in der ersten Reihe mit Acton dreimal teilweise gespielt. Aber also jetzt, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, ein Trainer sagen würde, den bringe ich nicht, dann muss er ihn halt jetzt bringen. Also in Nürnberg zum Beispiel, weil da fällt mir jetzt kein gut Gross in der Verteidigung. Selbst Tim Bender als 23-Jähriger noch in die U23-Regelung. Sebastian Böhm, beantworte uns das mal. Aber weißt du, diese U23-Regelung ist so ein bisschen belächelt worden, aber also so eine kleine Auswirkung, denke ich, hat sie jetzt schon mal in der Saison. Und das finde ich schon mal gut. Also lieber einen kleinen Schritt als gar keinen Schritt.
Ja, ich würde gerne mehr zu Alanov sagen können, aber ich habe den leider am Sonntag nur relativ kurz gesehen, weil er ja dann früh runtergeschickt wurde.
Also jetzt mein Eindruck auch schon in der Vorsaison und eben Champions Hockey League, was ich gesehen habe, also Vorsaison im Stadion und Champions Hockey League am Bildschirm jetzt, der kann Eishockey spielen einerseits, der scheißt sich nichts, also der probiert auch mal was und das ist auch einer, der auch nicht zurücksteckt, sondern der halt auch mal einen Check zu Ende fährt und sich nichts gefallen lässt von älteren Spielern. Also ich finde, der kann schon was. Also ich hätte ihn auch in der Vorsaison gerne ein bisschen öfter gesehen, ein bisschen prominenter gesehen und wie gesagt, jetzt müssen die Nürnberger vielleicht und dann ist es auch gut so.
Ja, also ich meine, das mit dem, der checkt auch mal ein oder so, das war ja Sonntag dann sein Verhängnis.
Ja.
Also das war jetzt aber auch, wenn man jetzt so im Nachhinein betrachtet, na klar, trifft der Müller da unglücklich und der Schläger geht auch hoch, aber das war jetzt auch, glaube ich, eher so ein, ja, so ein Freak-Play. Also ich glaube nicht, dass er Cross-Check
Kopf gehen wollte. Unabsichtlich zu aggressiv oder wie soll man es nennen? Ja.
Ja. Und er hat ja dann auch noch Müllers Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Zu einem Übel. Also er stand ja dann auch noch draußen mit Icepack im Gesicht.
Ja. Also so viel zu der U23-Regelung.
Ich hab U23-Regelung ist ein gutes Stichwort. Hätte ja bei der, jetzt muss ich nochmal blöderweise nachschauen, aber hätte auch die Eisbären Torhüter heute treffen können.
Ja, schöner Übergang.
Und unfassbar, oder?
Haben wir den gescriptet? Nee, wir haben ja gar nichts gescriptet hier.
Gar nichts. Nee.
Ja, Franz Repp bestimmt, also 23. Aber es geht ja U23, da geht es ja um 19 Feldspieler. Insofern, Tom.
Ach so, bei Torhütern ist es scheißegal.
Nein, ne? 19 Feldspieler darfst du dressen, wenn du halt einen U23 da mit dabei hast, einen Deutschen. Also insofern, leider müssen wir jetzt schneiden, weil die Überleitung war schlecht.
Okay, sorry.
Nein, Quatsch. Nee, aber war ja ein Thema, dass wir auf jeden Fall hätten ansprechen, auch so hätten ansprechen müssen. Hab das auch verfolgt. Dein Plädoyer, deine Brandrede oder deine Brandtweets und dein Brandpodcasten für das deutsche Torhüter-Duo. Dann haben wir hier halt so, haben wir dann DEL in a nutshell? Ich glaube schon, irgendwie, ja. So, ja, wir wären eigentlich schon ganz mutig, aber ja, so mutig sind wir dann doch nicht. Wenn sich dann einer verletzt von den beiden, dass wir dann noch den Anschiedskader haben, sondern da holen wir dann doch einen 28-jährigen Kanadier. Weil da weiß man ja, was man kriegt. Immer.
Da weiß man ja, was man kriegt, genau. Und mit Kevin Puller hat man jetzt halt jemanden bekommen, der in seiner Karriere bisher eher Backup war. Und aus Mangel an Alternativen, wenn man dem Eisbären-Verantwortlichen Glauben schenken darf, hat man halt auch auf Kevin Puller zurückgegriffen, weil es wohl keine anderen ähnlichen Torhüter auf dem Markt gab. Jetzt kann man daraus natürlich machen, was man möchte. Ob man jetzt da auch bewusst einen Goalie geholt hat, den man auch als Backup einsetzen kann, oder ob man wirklich keinen anderen Goalie bekommen hat, beziehungsweise bekommen wollte. Ist halt, ich hab's ja in mehreren Previews der Saison angesprochen. Wir haben bei Hauptstadt Eishockey groß drüber geschrieben, drüber gesprochen. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Torwart-Duo Köper-Franz-Repp funktioniert. Jetzt ist nun mal die Situation leider so, dass Köper sich verletzt hat und auch wirklich länger ausfällt mit einer Syndesmosebandverletzung, wo dann vielleicht sogar auch die Frage ist, ob das länger dauert, ob das schnell geht oder ob das schneller gehen kann. Ich glaube, die Situation wäre jetzt auch nicht so, wenn Köper fit gewesen wäre, dass man jetzt unbedingt da auf der Torwartposition hätte nachbessern wollen. Trotz der 6 Pflichtspielniederlagen in Folge, wenn man die Champions League dazu nimmt, die 4 Niederlagen dort. Ich denke mal, dort hätte man dann eher vielleicht auch mal Küpper noch ein Spiel mehr gegeben oder Franz Repp Küpper hätten sich das Wochenende aufgeteilt. Naja, jetzt ist die Situation so, dass Poulin jetzt da ist. Auch nicht nur mit einem 3-Monats-Vertrag ausgestattet wurde, sondern die gesamte Saison da sein soll. Es ist die 10. Ausländerlizenz, was dann auch schwierig wird, wenn alle Ausländer fit sind und eingesetzt werden sollen, dann muss man halt zwangsläufig einen auf die Tribüne setzen. Ob man dann, wenn Küpper wieder fit ist, die ganze Sache mit Kevin Poulin macht oder ob man einen der Feldspieler auf die Bank setzt, auf die Tribüne setzt, wird sich dann zeigen, weil ich gerade die Ausländer bei den Eisbären das dann auch schwer machen, weil sie sehr präsente und wichtige Rollen im Team der Eisbären einnehmen.
Ja, also wer wäre das aktuell, wenn jetzt Poulin spielt, wen würdest du da auf die Tribüne setzen?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, in der Verteidigung würde das dann wahrscheinlich Danny Richmond treffen. Ja. Einfach weil ich glaube, dass Kanderi und Dupont da wichtigere Rollen einfach spielen. Also gerade Dupont sehe ich nicht, dass der auf die Tribüne muss. Und im Sturm wird es noch schwieriger.
Kannst du keinen auf die Tribüne setzen von denen, oder? Im Sturm.
Das ist halt die Sache, ne?
Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich finde es ja auch gut, dass du das so verteidigt hast. Finde ich echt gut, weil das ist halt so wäre es doch wünschenswert. Du hast ja zwei Spieler, die die hast du auch teilweise schon in der DL getestet. Du hast das Vertrauen in die, es sind zwei deutsche Spieler in der, im Tor mit Franz Ripp und Küpper. Du vertraust denen und das ist einfach dein Plan für die Saison und den ziehst du durch. Und ich hätte es ehrlich gesagt noch lieber gesehen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, dass sich keiner, natürlich hätte ich es lieber gesehen, dass sich keiner verletzt, aber ich hätte es auch gern gesehen, dass es vielleicht dann zwischendrin gar nicht so gut läuft. Mal, ja? Und dann hätte ich auch gesehen, sind dann die Eisbären Berlin auch so mutig und holen keinen Puller oder ähnlichen. Ja, also wenn beide fit sind, aber es funktioniert nicht so ganz. Also wie lange hat man die Geduld und wie lange hat man den Mut, das zu probieren? Wenn man vorher eigentlich ja sagt, ich meine, wir haben das Talent festgestellt, wir haben es teilweise selber ausgebildet noch, wir denken, die sind jetzt fertig für die Liga, die spielen. Das ist der Plan. Und dann, selbst wenn sie fit sind und es nicht so läuft, dann bleibt man bei dem Plan. Und ich finde es auch gut, dass, ich meine, das ist ja auch von dir auch einfach stark, die beiden Spieler gesehen zu haben, im Stadion gesehen zu haben, du weißt, was die können, du hast auch eine Haltung zu dem Thema und dann musst du es auch, die Haltung auch verteidigen. Aber leider hat es nicht funktioniert.
Ja, aber ich habe halt heute den Bericht, den wir zu Kevin Pollard geschrieben haben, halt dann auch mit dem Satz abgeschlossen, dass jetzt diese elendige Torwartdiskussion beendet ist und dass man sich dann jetzt um die wichtigeren Themen im Spiel der Eisbären kümmern kann. Und leider, diese Torhüterdiskussion fing halt schon in der Champions League an, wo die Eisbären auch einen Großteil der Spiele wirklich dominieren konnten und auch besser waren als ihre Gegner. Jetzt vielleicht mal das erste Spiel gegen Zug, vielleicht das letzte, ja, oder das Mitteldrittel eher rausgenommen und das Auswärtsspiel in Zug vor allem rausgenommen, aber die anderen Spiele, da waren die Eisbären nie schlechter, sondern eher besser. Und haben halt die Tore nicht schießen können. Und in den beiden Spielen jetzt am Wochenende gegen München waren die Eisbären auch über weite Strecken das bessere Team, hatten 11 Überzahlsituationen, konnten keine nutzen. München hat dann halt viermal Danke gesagt. Und gegen Nürnberg, gut, gegen Nürnberg. Nürnberg war bei 5 gegen 5. Ja, besser, also eher etwas besser und hat dann im letzten Drittel sich eher wieder in das alte Muster zurückfallen lassen. Das hat Sebastian Böhm bei sich im Blog ja auch sehr schön beleuchtet. Aber da war es dann halt auch so, dass die Eisbänder nicht so weit weg waren. Und das sind jetzt auch zwei Gegner, wo du auch mal am Wochenende verlieren kannst. Was mir halt nur dann auffällt, sind dann Situationen, wo vielleicht Franz Ripp mal einen wegrutschen lässt oder mal einen Rebound zulässt und dann ist halt die Hilfe der Verteidiger nicht da. Oder man hat komplette defensive Breakdowns, ich spreche zum Beispiel das Tor von Lalonde an, wo man komplett auseinanderbricht in der Defensive und dann kannst du jetzt dich dann auch auf dein Torwart verlassen und vielleicht hätte Wehan den gehalten, ja, aber will ich ja dann auch nicht gehalten. Also ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angesprochen habe bei Nauki Buddies, aber wir haben ja für Wehan diesen Abschiedstag Farewell Petri gemacht auf Hauptstadt Eishockey und da haben wir die ganzen Highlight-Gifs von ihm nochmal aussortiert.
Ja.
Und da hatte ich so viele GIFs zur Auswahl, wo Wehan dann quasi der Eisbären-Defensive den Arsch retten musste, was dann auch ein bisschen dem System grob geschuldet war. Also das hätte jetzt auch schon einige Male schief gehen können. Also was ich sagen will, ist einfach die beiden Niederlagen jetzt, vor allem in der DEL und auch die Niederlagen in der Champions Hockey League, die sind zu allerletzt eigentlich auf die Torhüter-Situation zurückzuführen. Ohne da komplett naiv zu sein und zu sagen, okay, Franz Ripp und Anschitschka ist 17, der war am Wochenende noch bei der DNL im Einsatz, musste dann nach Nürnberg gefahren werden, und war jetzt Montag, Dienstag schon wieder bei der U20 im Einsatz. Also ich bin nicht zu naiv, um zu sagen, ja, das ist jetzt die optimale Situation, solange wie Küpper verletzt ist, aber ich war halt dieser Torhüter-Diskussion und dass man unbedingt einen erfahrenen Torhüter braucht und so, war ich einfach überdrüssig, weil das für mich nicht das Problem am Eisbandspiel war.
Hm. Planst du schon die nächste In-Depth-Analyse des Powerplays?
Ja, aber jetzt
nimmst du einfach die 11 Situationen, das ist schon In-Depth dann. Special Teams war ich eigentlich optimistisch bei Jodoin, dass sowohl in Unterzahl und Überzahl besser funktioniert. Und also ich denke mir dann immer, hey, du hast da irgendwie, also sag ich jetzt mal, mit München die mobilste Verteidigung. Du hast da Spieler wie Also Condary kann da hinten spielen, Dupont natürlich, gut, Hertler ist jetzt verletzt, aber der in Überzahl, Müller natürlich, Wissmann, Richmond, also du hast da eine riesen Auswahl, du hast vorne Playmaker, kreative Spieler, du hast deine Shooter wie Backman, wie für mich auch Oppenheimer, okay, jetzt auch verletzt, aber McQueen, du hast dann den Grid vor dem Tor, also bitte, wie kann das nicht funktionieren?
Ja, vielleicht viele Köche verderben den Brei, ja. Ich weiß es nicht. Also sind jetzt auch zwei Spiele. Und hey, gegen Nürnberg sind zwei Powerplay-Tore entstanden, die zwar mehr oder weniger Zufallsprodukt waren, aber hey, es waren zwei Powerplay-Tore von James Sheppard. Ich würde nach zwei Spielen jetzt noch nicht sagen, dass das dass da komplett wieder alles verloren ist. Ich würde, glaube ich, dann nach 12 Spielen mal wieder draufschauen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Jetzt kommt ja auch Nöbel zurück
aus Boston. Ist es eigentlich jetzt fix, dass er zurückkommt? Weil, also es gäbe jetzt aber die Möglichkeit für ein anderes NHL-Team, das gleich nochmal zu probieren, und macht aber so spät in der Vorbereitung keine mehr, oder?
Also er hat heute auf Instagram geschrieben, dass er jetzt ready to start the season.
Ja, genau, habe ich auch gemerkt oder gelesen. Oder? Ja, okay. Ja, aber also das ist ja auch, also ich denke, ein sehr wichtiger Spieler in der Vorsaison. Das ist eigentlich für ihn ist es schade natürlich, aber für die Eisbären ist gut.
Ja.
Sollen wir Nürnberg und, weil wir haben jetzt viel über München und viel über Mannheim und Berlin gesprochen, sollen wir Nürnberg und willst du von mir ein paar Gedanken zu Nürnberg und München hören und willst dich dazu äußern?
Ja, total also, gerne.
Ein paar Gedanken zu Nürnberg erstmal. Ich finde auch, wenn sie sehr wichtige Spieler verloren haben, allen voran jetzt Reinprecht, Stackel und Elis natürlich. Das, was sie gemacht haben im Sommer, finde ich ganz gut. Also für mich ist Will Acton ja der MVP der Vorsaison gewesen. Also wenn du sagst, wirklich most valuable für sein Team. Also ohne Will Acton wäre Schwenningen nicht unter die Top 10 gekommen. Ich glaube, immer noch unterschätzter Spieler, weil er nicht besonders spektakulär ist, sondern weil er eher die einfachen, aber richtigen Sachen macht. Also normalerweise für jede Situation eine Lösung hat. Und also in Schwenningen war es so, dass jeder mit Will Acton funktioniert hat. Also wenn du dir ich habe mir dann bei Kommentaren teilweise die Goalstreaks angeschaut oder wer jetzt gerade wieder ein bisschen mehr hochrutscht in der Scorerliste, das waren halt immer die Stürmer, die mit Acton gespielt haben. Und auch ein recht zurückhaltender, sympathischer Typ. Also das finde ich einen sehr, sehr guten Transfer, kennt die Liga. Chris Brown ist mir positiv aufgefallen, mit dem hatte ich jetzt nicht so viele Hoffnungen verbunden, aber der kann alles so ein bisschen, also der kann hart spielen, der kann scoren, der kann arbeiten. Buck wird man sehen, technisch auf jeden Fall stark, in Ingolstadt hat es ja dann hinten raus aus anderen Gründen nicht mehr so funktioniert, wie man gehört hat. Und Weiß zum Beispiel finde ich auch einen sehr guten Transfer. Einer der besten deutschen Defensivstürmer der Liga. Der ohne zu murren dritte, vierte Reihe spielt, Penalty killt und ab und zu dann mal halt auch ein wichtiges Tor macht. Verteidigung, bin ich so ein bisschen überrascht. Also Bender finde ich cool, den Transfer. Ich glaube, der kann auch nochmal einen Schritt machen. Von Lalonde war ich ein bisschen überrascht, weil der zwar natürlich keine Tore schießen kann und offensiv stark ist, aber finde ich im eigenen Drittel jetzt in den letzten Jahren zu viel falsch gemacht hat, um halt einem Spitzenteam wie Nürnberg noch einen Mehrwert zu bieten. Mal schauen, vielleicht kann er seine Spielweise ja auch ändern. Und ich bin jetzt nicht der absolute Experte, aber ich würde sagen, sie haben den besten Torwart der Liga mit Niklas Treutle. Und die Champions Hockey League hat mich nochmal in dieser Meinung bestärkt. Weil er nicht nur ein sehr, sehr gutes, ruhiges Positionsspiel hat, sondern halt einfach brutale Reflexe, sehr athletisch ist und kaum Rebound zulässt. Also ich würde sagen, so das Duell wäre Treutle gegen Wesslau. Ich würde sagen, Treutle ist halt nochmal reaktionsschneller und athletischer.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen. Vielleicht, ich würde, ja gut, muss man sehen, Strahlmeier würde ich da vielleicht noch als dritten mit dazu nehmen, aber da muss man sehen, wie jetzt die Saison läuft, ob er das dann auch nochmal bestätigen kann. Ich würde nur zu Nürnberg einen Gedanken noch zu Sean Lalonde hinzufügen. Ich glaube, dass man den in so einem Spitzenteam, wo er nicht die prägende Rolle in der Defensive einnehmen muss, sehr gut als siebten Verteidiger oder vielleicht mal als Verteidiger, der auf die Tribüne muss, steuern kann. Mhm. Und dann ist es mit seinen Dingen, die dann halt auch mal schief laufen, gar nicht mehr so großartig auffällig. Und dann ist er einfach ein Spieler, der dir in engen Spielen dann, wenn er spielt, dann auch ein wichtiges Tor schießen kann. Und in der Defensive packst du ihm dann vielleicht einen Verteidiger dazu, der ihm ein bisschen hilft und dann.
Er muss ja mit Festerling oder Gilbert oder so oder Jurcin, dann haben sie ja genug eigentlich.
Ja, eben. Wo er halt dann, wenn er mal irgendwie komplett im Niemandsland umherturnt, dann halt jemanden hat, der ihm da hilft. Also ähnlich, um jetzt wieder zurück zu Berlin ganz kurz zu kommen, aber ähnlich war es ja mit Richmond und Palette in der letzten Saison, als die beiden zusammengespielt haben. Palette war derjenige, der Richmond den Rücken freigehalten hat und Richmond konnte halt dann teilweise halt seine Abenteuer machen.
Hm. Ich sehe gerade bei den Nürnbergern, weil wir gesagt haben, Mannheim hat so einen riesen Kader, die haben 30 Spieler, Nürnberg hat 29. Vor allem haben zwar weniger Stürmer, aber haben 11 Verteidiger aktuell drin. Natürlich auch, weil sich jetzt Mebus noch verletzt hat und Torwart, der schon länger verletzt ist.
Aber auch ja, bei 29 Kader. Spielern sehe ich aber kein Problem. 30 finde ich schon problematisch, 29 nicht.
Ja, okay, gut. Also du meinst Lalonde so ein bisschen, also da, also so ein bisschen so ein Special-Teams-Faktor auch, ja? Also fast vielleicht ja. So wie ein, also jetzt natürlich ein brutal schräger Vergleich, aber wie ein Kicker beim Football, weil der Kicker halt sonst gar nicht mitspielt im normalen Spiel, aber ja, siebter Verteidiger im 5 gegen 5, wenig Eiszeit und dann halt bringst ihn halt im Powerplay immer wieder und Powerplay kann ja Nürnberg auch weitere Waffen auf jeden Fall gebrauchen.
Wenn ja, man eben.
Sich die Statistiken da anschaut zuletzt. Ja, ja, und München ist bei mir halt, hat mich sehr verwundert, dass so viele darüber gesprochen und geschrieben haben, dass es halt so ein krasser Umbruch ist und da halt, weiß ich nicht, dass man da vielleicht sogar mal erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen muss, finde ich halt überhaupt nicht. Also klar haben die halt den Topscorer verloren und den Top-Torschützen und den technisch besten Spieler der Liga, also Coin, Masek und Cahun. Aber es ist halt, also wie in den letzten Jahren auch in München. Die holen halt einfach Spieler oft, die schon in der Liga sind, die man halt auch kennt deswegen, bei denen man weiß, wie die ticken auch oder wie sie in der Liga funktionieren und die halt in das System reinpassen. Und das ist halt so für mich der große Vorteil, den München hat. Da weiß jeder von denen, die länger da sind, was er zu tun hat und macht es auch. Weil wenn du es nicht tust, dann spielst du nicht. Und die neu dazukommen, werden, denke ich, schon auch abgeklopft danach, ob sie denn bereit sind, in dem System zu spielen. Also es gibt immer diesen Open Locker Room in München vor dem ersten Saisonspiel und dann vor den Playoffs und vor dem Finale, so war es zumindest in den letzten Jahren immer. Und da kannst du halt dann rein in die Kabine und auch so mal ein bisschen ungezwungener mit den Spielern sprechen. Also da ist keine Kamera dann in der Nähe oder meistens nicht und es ist nicht direkt nach dem Spiel und es ist noch vor der Saison. Und also das war so eine Frage, die ich dann eigentlich allen Neuen gestellt habe. Wie ist das eigentlich so? Wie kommt da der Trainer auf dich zu oder auch der Manager und fragt dich, ja, bist du bereit, da in dem System zu spielen? Oder und dann ist es halt bei meisten, es sind halt einfach auch so Spielertypen, die da reinpassen. Also Vokes zum Beispiel ist halt vielleicht der Spieler schlechthin für München, weil er halt einfach weiß, was er defensiv machen muss und weil er kreativ sein kann, aber halt auch zum richtigen Zeitpunkt. Vokes hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass er in Wolfsburg unter Groß am Anfang in einem ähnlichen System gespielt hat. Also der passt da sehr, sehr gut rein. Ein Parks ist für mich eine bessere Version von Pinisotto, weil er auch hart spielen kann, auch ein Power Forward ist, aber halt vielleicht noch torgefährlicher und sich besser im Griff hat.
Vor allem das.
Und dann, genau. Und dann hast du einen Justin Schack, der mit Mitchell und Parks in der Reihe wirklich super, super passt. Der mit Parks seit Kindertagen befreundet ist, also der passt auch persönlich. Dann haben wir über Staging noch gar nicht gesprochen. Der über 1000 Spiele in der NHL gemacht hat und jetzt halt nicht irgendwie da noch ein, zwei Jahre absitzt, glaube ich, sondern ja, halt natürlich wohl nochmal in Europa einfach spielen wollte und ja, aber jetzt da glaube ich nicht den NHLer, den großen NHLer raushängen lässt. Auf keinen Fall.
Ist ja auch, glaube ich, niemand, der so mit Allüren daherkommt. Der war ja in der NHL schon eher einer, der für seine Arbeitsmoral bekannt war und auch viel Zwei-Wege-Spiel gemacht hat und der jetzt im gehobeneren Alter ja auch in der DEL dann, glaube ich, auch davon profitieren kann, dass das Eis größer ist, ein bisschen mehr Platz da ist und das Tempo vielleicht nicht ganz so hoch ist. Und er vielleicht dann doch mehr seine spielmacherischen Fähigkeiten einbringen kann. Aber Stajan war halt genau so dieses, vielleicht hat München oder hat man in München dann auch so die ein oder andere Saison-Previews gelesen und dachte sich, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier überall abgeschrieben werden. Ach komm, wir holen Matt Stajan. Und plötzlich sind wir wieder der Favorit, weil das war schon jetzt vom Namen her wahrscheinlich, oder ist es der größte Transfer der Liga jetzt im Sommer gewesen und dann quasi so spät auch, ne?
Ja, vom Namen her vielleicht Smith noch in Mannheim, also wenn du halt, also jetzt grad,
ja.
Naja, aber der ist jünger und hat halt jetzt also gerade wirklich
gerade in Calder Cup als Kapitän gewonnen.
Ja, genau, also das ist halt schon, also ich glaube, das ist vergleichbar mit gute NHL-Karriere am Ausklingen.
Ja.
Denke ich.
Also, was ich spannend finde, ist, weil ich jetzt hier gerade
so
noch
jünger
bei...
ist er gar nicht, gell? Also der Smith ist ja auch schon 30, aber Stajan ist ja 34.
Ja. Weil ich jetzt hier gerade bei Elite Prospects immer noch als Rumor sehe, ob das diese ganze Dennis Seidenberg-Geschichte sich nochmal, ob die sich bestätigt. Weil ich glaube, der hat noch keinen neuen Vertrag bei den Islanders bekommen. Und ich hatte
Seidenberg nach München? Also,
er ist bei München im Gespräch immer wieder gewesen, immer wieder als Gerücht. Und soweit ich weiß, hat der noch nichts Neues für die kommende Saison. Und ich hatte auch mal mit dem Kollegen Heiko Older ein bisschen hin und her geschrieben, der ja lange in Boston gelebt hat und der meinte, da gab es bisher auch noch keine Entscheidung. Ich würde es halt spannend finden, weil Dennis Seidenberg ja immer so als ein Spieler gilt, der sich ja in Nordamerika sehr, sehr wohl fühlt, halt auch seine ganze Familie dort hat. Ja. Und da würde ich es jetzt auch spannend finden. Aber auf der anderen Seite kommt natürlich der Faktor hinzu, dass beide Seidenberg-Brüder, Yannick und er, immer gesagt haben, dass sie zum Ende ihrer Karriere auf jeden Fall noch mal ein Jahr lang zusammenspielen wollen. Und Dennis Seidenberg ist jetzt halt auch schon 37, also so langsam wird es Zeit.
Ja, aber das wäre natürlich auch, das wäre dann auch ein Verteil, die würden ja dann wirklich zusammenspielen, denke ich auch. Also nicht nur, weil er beide Seidenbergs ist, sondern weil es halt einfach extrem passt. Der eine halt eher der Defensivverteidiger über Physis und Shotblocking und Checken und was weiß ich. Und der andere halt, Yannick Seidenberg, lange Jahre Stürmer und halt eher über Skating und Übersicht und Spielaufbau und so. Ja, finde ich schon auch geil. Ja. Eine Verteidigung war ja bis jetzt, sonst ist ja nur Bortnarczyk gekommen und sonst sind die Verteidiger der Vorsaison da und ja, auch da ist ja bei München immer so, dass die halt, also Seidenberg würde jetzt vom Spielertyp nicht so reinpassen bei München, weil die ja immer Verteidiger suchen,
die mitmachen.
Die mitmachen, die sehr gut skaten können und halt auch die Scheibe bewegen können. Aber die haben ja auch, also weil oft da auch immer wieder thematisiert wird, was da Keith Olley, was der da verloren hat praktisch in dieser Verteidigung, der halt einfach ein Biest ist. Und ich glaube, mein Erklärungsansatz ist, die brauchen halt einfach das Biest brauchen sie auch irgendwie. Du kannst nicht nur, du brauchst halt hinten, ein Biest brauchst du hinten und vorne haben sie jetzt das große Biest, Minnesota haben sie nicht mehr, aber haben sie halt dann, also Parks ist auch ein Biest in gewisser Hinsicht. Und vorher hatten sie eine Verteidigung mit Maybe, das war halt auch so ein Tier. Und irgendwie habe ich so einen Eindruck, das ist so ein bisschen vielleicht auch Philosophie von Jackson, dass du halt einen so einen Aufräumer brauchst und der halt auch mal sagt, wenn der dann einfach auch mal so Scharmützel dann relativ schnell löst, weil keiner mehr scharmützeln will.
wie ist deine Meinung zum Abelshauser Bart?
Ja, traumhaft.
Okay, das überrascht mich jetzt nicht, dass ausgerechnet der Bayer den Bart des Bayern gut findet.
Nee, also, also wenn du dem halt noch so einen grünen Trachtenhut schief aufsetzt, dann ist es halt ein perfektes Bild. Das ist stimmig.
Ach hey.
Ja, aber also das zeigt doch auch, der Bart zeigt doch auch, dass der einfach halt, ich glaube, der will einfach, der will halt einfach auch Spaß haben. Jetzt ist der, also, das ist halt ein spezieller Typ. Also, so wie ich ihn jetzt einschätze, einfach ein echt netter, lässiger Kerl und ist halt auch ein sehr guter Eishockeyspieler. Und weiß jetzt nicht, was der Bart soll. Hast du da irgendwas gelesen dazu oder gehört dazu oder was? Oder ist es einfach mal, mein Gott, ich trage jetzt einfach mal so ein Bart, weil es halt vielleicht ein bisschen verrückt ist und weil ich halt einen Spaß machen will. Oder vielleicht hat er eine Wette verloren, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
So wie ich gehört habe, hat er den ja letztes Jahr schon mal getragen. Also ich weiß auch nicht. Mich stört an dem Bart jetzt auch nicht wirklich, was ich... ist halt einfach nur, dass man, ich habe ihn ja in der Mixzone dann auch nochmal da langlaufen sehen und das ist halt schon, ja, Also es ist beeindruckend. Weil er trägt den ja auch mit Stolz. Also das muss man ja auch sagen. Also insofern, ich finde es nur, ich finde es scheiße, dass der ausgerechnet gegen die Eisbären halt immer so Highlight-Tore macht.
Ja, beim Hockey Halleluja war das Ding Alleingang und dann durch die Beine durch, gell?
Yep.
Ja, und der Penalty war halt, hey, ja, traust halt dem Verteidiger auch nicht so wirklich zu, oder?
Nee.
Dass er da den Forsberg auspackt. Aber eigentlich ist es ja gar nicht der Forsberg, gell? Hatten wir das mal in der Trivia schon besprochen? Dass der Forsberg-Move eigentlich gar nicht
von Forsberg kommt, ja, sondern von... da gibt es so eine YouTube-Doku zu, ja.
Ja, genau. Es ist gar nicht der Forsberg-Move, sondern... Aber jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein.
Ich glaube aber, Forsberg war der Erste, der ihn dann so regelmäßig gemacht hat, ne?
Ja,
aber er war nicht, ja. Aber er war nicht der Erste damit.
Nein, aber ich glaube, dass der schwedische Vorgänger, dessen Name mir nicht einfällt, das mal in einem größeren Spiel gemacht hat. Also wirklich irgendwie Olympische Spiele, Weltmeisterschaft oder irgendwie so.
Ja, das war wirklich Forsberg. Forsberg hat den ja bei Olympia gemacht.
Stimmt, ja, bei Olympia gegen Corey Hirsch, oder? War das nicht gegen Corey Hirsch?
Ja, ich glaube ja.
Ja. Aber ich glaube, der verdammt, wo? Ich hab's mir für eine Trivia, glaube ich, mal rausgeschrieben oder irgendwo steht das. Pass auf, erzähl mal irgendwas anderes, erzähl mir ein bisschen was zu noch zu den Münchnern oder so. Ich weiß es nämlich, ich suche es raus. Ich habe das in irgendeiner Vorbereitung bei den Olympischen Spielen habe ich das gemacht. Forsberg.
In München kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr so großartig zu sagen, nur dass ich im ersten Saisonspiel in Berlin überrascht war, dass sie teilweise dann doch so eher passiv aufgetreten sind. Mhm. Was aber vielleicht auch daran gelegen haben kann, dass das klassisches Auswärtsspiel von ihnen war, wo sie ja wussten, dass der Gegner sowieso kommen muss, also die Eisbären halt auch kommen müssen. Und dann haben sie halt eher auf ihre Chancen gewartet und die haben sich ja dann auch geboten. Also so könnte ich mir das erklären. Weil eigentlich hatte ich eher von München erwartet, dass sie halt mitspielen. Aber jetzt, ja.
Sorry, ich habe dir fast nicht zugehört. Jetzt, sorry,
wenn alles ich das gut. Angesucht also ich habe ich gemerkt, aber ist ja auch nicht schlimm, weil ich sollte ja ablenken. Ich sollte ja überbrücken.
Keiner überbrückt so gut wie du. Ja. Ich habe mir rausgeschrieben, als ich Schweden bei den Olympischen Spielen kommentiert habe. 1994 in Lillehammer Gold. Peter Forsberg als 20-Jähriger schon dabei im Finale mit entscheidendem Penalty gegen Corey Hirsch. Von Kent Nielsen abgeschaut. Kent Nielsen, 89 im Spiel gegen die USA hat er den nämlich dann gebracht. Also ihr könnt jetzt einfach mal schnell googeln, Kent Nielsen unter YouTube und dann seht ihr den Forsberg-Move beziehungsweise Abelshauser-Move von Kent, genannt Kenta Nielsen, 31. August 1956 geboren in Nynäshamn. Center gespielt hat von 77 bis 95, das habe ich jetzt im Kopf natürlich, für die Atlanta Flames beziehungsweise Calgary Flames. Die haben ja vorher mal Calgary Flames, ja vorher Atlanta Flames geheißen. Minnesota North Stars und Edmonton Oilers in der National Hockey League. Sowie für die Winnipeg Jets in der World Hockey Association. Kent Nielsen.
Kennst du diesen Pavel Barber?
Ja, wie heißt er auf Twitter? Der Hockey, der die Hockey Moves bringt der und coacht, oder?
Genau, dieser krasse Stickhändler. Pavel Barber, ja. Der hat das Gift zu dem Tor von Abelshauser bei uns auch geliked und ich glaube sogar retweetet.
Echt?
Krass. Ja.
Aber der macht ja so krasse Moves, wie der sagt dann irgendwie Shot Fake, Lift and Lacrosse with a 180-degree Turn.
Geisteskrank. Also das ist wirklich wahnsinnig, der Typ.
Ja. Also, dann haben wir, glaube ich, über die DL ausführlichst gesprochen. Wenn ihr jetzt Fan einer anderen Mannschaft seid, werden alle irgendwie mal Thema sein und vor allem werden wir halt dann drüber sprechen, wenn es mal für eine Mannschaft überraschend gut oder überraschend schlecht halt läuft. Also
ja, halt.
Ich kann auch kurz sagen, von Iserlohn erwarte ich mir einfach was, weil das ist ganz clever gewesen, finde ich, im Sommer. Also gerade natürlich vor allem mit John Matsumoto, die sie geholt haben. Übrigens, Evan Trapp ist auch ein guter Spieler, wenn der in Form ist, den sie aus Augsburg geholt haben, auch auf der Center-Position. Und mir gefällt sehr, was Straubing gemacht hat. Nicht nur, weil die viel umgebaut haben, sondern weil sie immer den Fokus noch auf dieser ja bayerisch-niederbayerischen Komponente haben. Das finde ich irgendwie gut. Also alle Spieler, die da in dem Kader stehen, die in Deutschland geboren sind, sind auch in Bayern geboren und viele auch in Niederbayern. Und da gibt's ja auch viele gute Eishockeymannschaften neben Straubing, Deggendorf, Landshut und so weiter. Und dann bin ich bei Augsburg, die ich jetzt am Sonntag gesehen habe, gespannt, ob das Powerplay endlich greifen kann wie in den letzten beiden Jahren, weil wenn es nicht greift und meine Befürchtung ist, dass es nicht so greift wie in den letzten beiden Jahren, dann wird es Augsburg schwer haben, unter die Top 10 zu kommen.
Ich muss jetzt aber dich trotzdem noch darum bitten, deine Meinung zu deinem Lieblingsteam der DEL kundzutun.
Du meinst die Grizzlies Wolfsburg?
Ja, na klar.
Nein, also nicht, dass das irgendwie... Also das ist jetzt ein Running Gag, der schon lang läuft. Also er hat schon einen Marathon eigentlich hinter sich, dieser Running Gag. Wir haben ja beide gesagt, dass wir das Vermögen, was in Wolfsburg in den letzten Jahren passiert ist, vor allem natürlich mit dem Duo Flieg auf Groß. Und ja. Ich habe halt auch so ein Faible für Teams, die vielleicht jetzt nicht den allergrößten Etat haben, aber halt mit einem guten Konzept was draus machen. Und das war halt Wolfsburg par excellence. Und da waren einfach so ein paar Spieler auch. Also kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan von Mark Vokes bin. Einfach wie der Eishockey spielt, das finde ich einfach stark. Da waren einfach ein paar Spieler dabei, die mir halt einfach gefallen haben, die schon was Besonderes waren.
Und, darf ich verraten, was du mir am Telefon gesagt hast vom Open Locker Room in München?
Ja, logisch.
Dass du als erstes wie ein kleiner Fanboy zu Mark Vokes gerannt bist.
Ich bin halt immer, also
mit deinem Grizzlies Trikot.
Trikot hatte ich natürlich keins an. Ich schaue halt bei dem Open Locker Room tatsächlich auch immer, dass ich mit, also ich bin da halt immer nur aus Interesse, beziehungsweise um mir halt, ich habe eine kleine Artikel auch über Andreas Eder, der hier aus Miesbach stammt, habe ich geschrieben und ich schreibe ab und zu noch für Miesbacher Merkur, da habe ich ein bisschen was geschrieben, aber sonst bin ich da aus reinem Interesse und halt zur Vorbereitung auf die Saison und dann schnappe ich mir halt meistens die Spieler, die erstens frei sind und die zweitens halt neu sind, weil das ist immer so am interessantesten, warum spielen die jetzt da, was erwarten sie und wie sind sie schon im System drin und ein paar erzählen ein bisschen mehr und ein paar weniger. Interessant zum Beispiel auch, dass Trevor Parks gesagt hat, dass er gerne Unterzahl spielt, weil er gesagt hat, it keeps me in the game. Also, dass er da halt weiter nicht nur auf der Bank sitzt, sondern halt wirklich spielt und drin ist und vielleicht ab und zu auch mal ein Ding klauen kann und ein Unterzahltor schießen kann, aber er hat gesagt, it keeps me in the game. Das sind so Kleinigkeiten, die man bei diesem Open Locker Room immer mitnimmt. Und Wolfsburg ist halt für mich neben Köln die Mannschaft, die ich am schwersten einschätzen kann. Also, ich finde immer noch, dass der Kader gut ist. Es gibt einfach ein paar, die mehr Verantwortung übernehmen müssen, aber denen ich das auch zutraue. Also zum Beispiel Chris Foucault, finde ich, ist ein Spieler, der eine Saison mal komplett ausgefallen ist. Also die vorvergangene Saison ist er komplett ausgefallen, weil er schwer verletzt war in der Hüfte. Das ist ein Spieler, der vielleicht dann nochmal so in so eine Lücke stoßen kann, die andere Spieler, die weggegangen sind, hinterlassen haben. Und dann ist halt einfach eine totale Unbekannte, wie halt jetzt da die neuen Center funktionieren, weil halt alle Center weggegangen sind. Alle, die letzte Saison Center gespielt haben, sind entweder gewechselt aus Wolfsburg oder haben die Karriere beenden müssen, Tyler Haskin. Also das kann ich einfach total schwer einschätzen, ob das funktioniert jetzt mit Leuten wie so Cole Castles und Elkins, der jetzt, glaube ich, aber auch schon wieder verletzt ist. Also mal schauen. Aber es ist halt, der Kader ist halt wieder zusammengefliegauft, würde ich sagen. Also ja. Es ist halt wieder klassisch. Ja. Jetzt nach der Brückmann-Verletzung, die natürlich auch bitter ist, holt man dann halt so ein Legio noch. Also natürlich wieder viele Spieler, die man aus der Liga halt schon kennt, die gekommen sind. Also auch im Sturm, so ein Latta ist halt so ein, und Mahacek, das sind so klassische Fliegauf-Transfers, finde ich. Und zum Trainer, zu Pekka Tirkonen, kann ich halt tatsächlich gar nichts sagen. Also ob der jetzt was drauf hat, wird man dann sehen. Kuhn ist ein guter Torwart. Hinten hat man in der Verteidigung unter Große immer so die Pärchen gehabt. Einen wirklich voll Defensivverteidiger und einen, der der halt wirklich an der Scheibe was kann, also klassische Abräumer wie Krupp und Wurm und dann halt spielerisch starke wie Likens und Dehner. Ja, und vorne, also Aubin ist ja auch immer noch da, ja, Fauser ist immer noch da, Furchner ist immer noch da, Höhenleitner ist immer noch da. Tja, also irgendwo Top 8? Möglicherweise.
Ja, ja, bin ich bei dir.
Aber das ist halt eine Mannschaft, die, wenn es wirklich jetzt mal richtig blöd läuft, vielleicht auch in den Top 10 rausrutschen könnte. Also da ist finde ich jetzt, glaube ich, die, also da könnte der Ausschlag nach unten, vielleicht aber auch nach oben am unvorhersehbarsten sein.
Ja. Und weil, also da jetzt noch hinzugefügt, der Kader halt wie eigentlich jedes Jahr relativ dünn dann auch besetzt. Also wenn da dann doch noch ein, zwei Verletzungen dazukommen, dann hast du halt da auch wieder nur drei Reihen oder zweieinhalb Reihen und dann wird es natürlich auch schwer.
Ja.
Aber ich finde das, den Begriff Gefliegauft finde ich sehr gut. Nee, finde ich wirklich sehr, sehr gut.
Ja, als ausnahmsweise auch mal echt für Wolfsburger Verhältnisse viel NHL-Erfahrung drin. 38 Spiele. Es gab ja mal diese eine Saison, war das die Vorsaison oder die davor, da war Foucault der Einzige, der überhaupt ein NHL-Spiel hatte, nämlich eins.
Ja.
Und dann vergleichst du das halt und hast dann teilweise hunderte, teilweise tausende NHL-Spiele. Ich meine, bei München ist der Agent alleine über 1000. Ja. Und stellst halt Wolfsburg dazu und siehst halt da dann, ja klar, haben die dann auch in Nordamerika gespielt, aber da merkst du halt dann, dass die halt nicht nach Namen einkaufen und nach Liga, wo die Jungs gespielt haben, sondern halt, dass die halt da, Flieghoff hat einfach ein tolles Netzwerk und hat halt einfach auch eine Philosophie bei den Neuzugängen, das gefällt mir einfach.
Ja, ich fand den Cole Kessels Transfer ganz cool, also für mich persönlich auch, weil es gibt diesen wunderschönen Blog Canucks Army und Cole Kessels war ja Teil der Vancouver Canucks Organisation, hat halt bei den Utica Comets gespielt und bei Canucks Army machen die im Sommer immer dieses Prospect Ranking, wo die quasi die Top 50, glaube ich, vorstellen ihrer der Prospects in der Canucks Organisation und dort war Cole Kessels halt immer mit dabei gewesen und da wusste ich dann, oh cool, das ist der Center, der in der Organisation war, dem vielleicht beim Skating ein bisschen was fehlt für Nordamerika und so. Das fand ich ganz cool, dann so einen Namen zu sehen, der, also wo man sich dann so ein bisschen wie ein Experte gefühlt hat. Weil man den Namen halt schon kannte und ich glaube, sonst war der, glaube ich, hier in Europa ja auch eher ein No-Name.
Ja, aber das ist halt auch so, also mit 23,
dann das ist halt, früh.
Das ist total selten, oder?
Ja.
Also, das mit
23, also vor allem nach Deutschland ja. Halt.
Also dann, da sagst du vielleicht nochmal, ja, nochmal zwei Jahre AHL oder halt dann mal schon langsam vielleicht mal schaust du mal, geh vielleicht in der KHL was oder gehst nach Schweden oder so.
Genau.
Aber halt dann mit 23 direkt aus der AHL nach Deutschland, ja. Ungewöhnlich.
Vielleicht hat er ja so einen cleveren Vertrag ausgehandelt, dass er irgendwie so eine Klausel drin hat, dass die DEL als Sprungbrett helfen kann.
Ja, aber das also, ist, anders kann es ja auch nicht gedacht sein, oder? Also wenn du.
Nee, glaube ich auch. Ja. Also in dem Alter nicht. Also das ist halt so gewöhnlich in der DEL an die größere Eisfläche und dann versuch in Schweden, in der Schweiz oder irgendwo unterzukommen, wo du ein bisschen mehr Geld verdienen kannst. Ja. Oder hab halt eine sehr gute DEL-Karriere und schafft den Sprung nach München oder was weiß ich, irgendwie. Oder nach Berlin.
Soll ein bisschen über den Teich gehen noch?
Ist schon kalt geworden, Teichhockey.
Nee, über den großen Teich.
Ach so. Ja, gerne.
Teichhockey? Nee, noch nicht, leider.
Nee, leider noch nicht.
Ich war einmal jetzt auf dem Eis. Sehr enttäuschend, muss ich sagen. War schon echt noch viel Rost.
Ich bin am Samstag.
Ich hätte vielleicht meine Schlittschuhe vorher schleifen lassen sollen.
Ei. Ich gehe am Samstag.
Top.
Ja, aber
das erste Mal, oder?
Das ist das erste Mal und das ist auch kein richtiges Eishockey, sondern das ist Eislaufen mit Geflüchteten.
Na cool.
Ja, das ist die Eishockey-Fans für Toleranz kommen ja auch aus Berlin und die organisieren das zusammen mit den Eisbären Berlin immer. Jetzt schon seit 3,5 Jahren und da ist am Samstag die erste Eiszeit in dieser Saison, wo wir dann da mit Geflüchteten in der Mercedes-Benz Arena nach dem Training der Eisbären ein bisschen übers Eis laufen dürfen.
Also ihr zeigt denen dann auch so ein bisschen, also die können dann teilweise auch gar nicht Schlittschuh fahren, also das ist so ein bisschen dann
ja das ist cool eigentlich. Oder? Also das ist cool, da sind halt einige Kids dabei, die machen, sind halt wirklich schon seit Anfang an dabei. So seit diesen, also seit 3,5 Jahren, seitdem das Ganze läuft. Und da merkst du halt auch die Entwicklung. Also die können dann teilweise schon richtig, richtig gut Schlittschuh laufen. Bei manchen sieht das auch so aus, als hätten die nie was anderes gemacht. Einige stehen dann da das erste Mal auf dem Eis und dann gibt's halt so ein paar Laufhilfen und wir laufen da halt auch so rum und versuchen da halt, also es geht hauptsächlich dann darum, dass sie Spaß haben, sich da auf dem Eis zu bewegen, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal hinfällt. Ja. Und am Ende werden da meistens noch Schläger und Pucks ausgegeben und dann kann man auch noch ein bisschen rumzocken.
Das hattet ihr auch in eurem Podcast Hauptstadt Eishockey angerissen, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Siehst du, deswegen, also das ist auch so, also ich höre natürlich gerne, was ihr über die Eisbären denkt und über die Torwartsituation und so weiter, aber deswegen, also ich find das auch echt stark, dass man so ein bisschen so dieses Eishockey-Kulturelle da mitbekommt bei euch. Das habt ihr echt, das habt ihr ganz gut hinbekommen. Also ich würde jetzt mal sagen, so bei dem das Dreierteam, das ihr jetzt hattet, beide Male, glaube ich, oder? Du mit Wally und mit Flo.
Genau.
Da hast du dann schön, also ich meine, du bist halt was einfach das Spielerische auf dem Eis anbelangt, bist du halt da der absolute Fachmann. Wally ist halt echt, der ist gerade so drumherum um den Verein und dann halt auch so Beziehungen nach Nordamerika und so und Instagram, Twitter, Facebook ist der unterwegs und weiß alles. Und Flo halt
Wallypedia.
Ja, genau.
Wallypedia, weil und internes Hashtag.
Und Flo halt für die Fanszene, dann hast du das echt alles gut abgedeckt. Also echt Hut ab. Und da, also gerade so Geschichten wie, ihr habt ja da auch über die, erstens jetzt natürlich über dieses Projekt da gesprochen und das finde ich auch schön, dass man eben darüber dann auch was hört und dann das auch ein bisschen beworben wird, beziehungsweise ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Oder dann auch eure Diskussion über die Ice Crew, die jetzt unterwegs ist in Berlin, die ja das Eis ein bisschen abschaben zwischendrin oder den Schnee wegfahren und wie das funktioniert, beziehungsweise dass es nicht funktioniert oder besser funktionieren könnte, finde ich toll.
Ja.
Nur zwischendrin mal kurz eingeworfen und dann, Tom, lass uns doch trotzdem noch so ein bisschen über die NHL auch reden, die ja jetzt dann auch startet.
Ja.
It's not October yet, aber bald.
Ja.
Ist der Hashtag. und ja, also Tavares ist ja schon ein bisschen her, aber das ist natürlich schon ein Ding gewesen, ne? Und jetzt gibt's nochmal so ein Megatransfer oder so ein Megatrade mit Erik Karlsson zu den San Jose Sharks. Ne? Und mit Erik Karlsson und Brent Burns, zwei Jungs, die zwar unterschiedlichen Bart-Style haben, aber sehr ähnlichen Eishockey-Stil, beziehungsweise halt, was er zwei der besten Offensivverteidiger in einer Mannschaft hat.
Ich möchte da direkt einsteigen und den großen Greg Wyschynski zitieren, der im Pucksoup diese Woche, im Pucksoup-Podcast, den er mit Dave Lose zusammen macht, diese Woche gesagt hat, dass die Leute dann jetzt vielleicht dann endlich sehen, dass, wenn sie den direkten Vergleich haben, dass Erik Karlsson doch ein Stück besser ist als Brent Burns. Das war jetzt der letzte große Trade, der diesen Sommer passiert ist. Erik Karlsson zu den San Jose Sharks, was ja dann doch vielleicht letztlich etwas überraschend war, weil wir zwischendurch war ein Trade zu den Tampa Bay Lightning nicht ganz so weit weg. Der soll ja wohl auch relativ kurzfristig dann gescheitert sein, weil das wohl so eine Art Drei-Wege-Trade gewesen sein oder fast geworden wäre mit den New York Rangers zusammen. Und dann haben die Rangers sich wohl, so habe ich das gehört, dann doch noch aus diesem Deal zurückgezogen und haben das dann haben dann damit quasi den Deal verhindert. Und jetzt so wie das jetzt aussieht, war das wohl von den Ottawa Senators dann letztlich auch gewollt, dass Erik Karlsson nicht in der Eastern Conference bleibt, sondern in den Westen wechselt. Haben sich ja Chris Tierney bekommen von den Sharks. Dylan DeMello, Josh Norris, Rudolf Balzers und dann halt mehrere Picks und unter anderem halt auch zwei Picks mit Conditions dazu. Und eine dieser Conditions ist dann, dass Erik Karlsson in dieser Saison nicht in einem Roster der Eastern Conference stehen darf, zum Beispiel. Mhm. Dann würde dieser Pick zu einem Erstrundenpick werden von den San Jose Sharks. Ja.
Weil die Ottawa Senators befürchten, dass er dann ihren Playoff-Run stoppen bzw.
Ja, genau. In der Eastern Conference auf die Tampa Bay Lightning dann treffen, keine Ahnung. Also die Senators sind ja, ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns noch drüber unterhalten, über diese ganze Hoffman-Geschichte.
Ja.
Das müsste ja kurz davor gewesen sein.
Ja, genau.
Und da, genau, das war ja auch, ich hatte das so getwittert, diese Condition, dass Erik Karlsson nicht in einem Eastern Conference Roster stehen darf, ist die Hoffman-Klausel. Weil das war ja auch ein Deal mit den San Jose Sharks, die ja dann Mike Hoffman 2 Stunden später zu den Florida Panthers getradet haben. Für den besseren Gegenwert dann tatsächlich auch. Ja. Ich wollte nur sagen, dass Ottawa halt über den gesamten Sommer hinweg halt einfach, also was da passiert, ist halt, wenn man aus der Leafs-Brille, durch die Leafs-Brille das betrachtet, kann man halt vielleicht drüber lachen, aber eigentlich ist es fast nur noch traurig, was da passiert.
Hast du das Video gesehen mit Eugene Melnyk? So 4-5 Minuten?
Also, mit Mark Borowiecki?
Ja, genau.
Borowiecki? Ja.
Als er dann irgendwie halt so, der letzte Satz war irgendwie, let's shoot for the Stanley Cup oder so. Also wo ich mir dann auch gedacht habe und dann irgendwie in den Kommentaren irgendwie stand, wie schaut's eigentlich aus? Ist Erik Karlsson gonna be a part of the plan you have oder so? Also das war ja völlig wild irgendwie, dieses Interview, diese 5 Minuten da. Also der Typ, ja, keine Ahnung, vielleicht glaubt das tatsächlich, was er erzählt oder weiß ich nicht, man muss ihn halt irgendwie mal wieder einfangen. Weil du Greg Wyshynski angesprochen hast, hast du den Tweet gesehen?
Mit dem Karlsson. Welchen, der tweetet so viel am Tag? Weißt du,
da siehst du ein Foto, wo Erik Karlsson so lächelt und wenn ich alles täusche, ist es Logan Couture, der ihm die Hand schüttelt und halt echt irgendwie in dem Moment total böse schaut, ungefähr doppelt so breit ist wie Erik Karlsson. Und dann hat er drüber geschrieben, weil der Greg Wyshynski hat den Dialog gefaked und so, hi, I'm Erik Karlsson, don't touch my shit. If I'm not by my style and my shit gets touched, I'm going to know it. You understand? Und das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, Greg Wyshynski. Jetzt hast du halt Burns und Karlsson in der Mannschaft und Sharks sind ja Vlasic auch noch, ja, und vorne sind sie auch nicht so schlecht aufgestellt. Die Sharks, ja. Die sind ja auch seit Jahren eigentlich so eine Mannschaft, bei dem man diskutiert, wie weit offen ist das Fenster noch. Also Marler ist ja mittlerweile in Toronto und Thornton ist halt einfach schon über den Zenit. Aber was glaubst du, kann das funktionieren, wenn du, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass du jetzt denkst, wow, jetzt spielen 2 der besten Offensivverteidiger der Liga bei den Sharks und das muss ja funktionieren und die werden jetzt alles weghauen und das ist spektakulär und sonst was. Aber du weißt es ja nicht, das kann ja auch mal dauern, bis die beiden dann auch ihre Rollen gefunden haben. Also spielen zum Beispiel beide gerne Powerplay. Gut, da gäbe es jetzt 2 Formationen, wo man einen Verteidiger dann hinten hinstellen könnte, aber also die müssen ja auch irgendwie so ein bisschen ihre Rollen dann, also im Fall von Karlsson finden und im Fall von Burns vielleicht so ein bisschen anpassen, oder?
Also eine Sache, weil du eben die Tweets angesprochen hast, muss ich noch einmal, San Jose hat ja kurz nach dem Trade getweetet, dass ob die Norris Trophy für den besten Verteidiger in dieser Saison an 3 Spieler gehen könnte und haben damit auf Karlsson, Burns und Vlasic angespielt. Und darauf haben die Nashville Predators geantwortet und sinngemäß getwittert oder vielleicht an 4, weil sie ja mit Subban, mit, wie heißt er, mit
Alice,
mit Alice, Josi und Ekholm, ja, 4 sehr, sehr starke Verteidiger haben. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis sich Burns und Karlsson da zurechtgefunden haben. Ich glaube einfach, dass man, ja, du kannst die beiden halt jetzt 25 bis 30 Minuten pro Spiel aufs Eis schicken im Wechsel. Und wen du daneben stellst, ist, glaube ich, relativ egal. Also Burns hat eine Zeit lang neben Paul Martin gespielt und Paul Martin ist jetzt kein Spieler, der groß im Gedächtnis geblieben ist. Die Partner, die Carlson in Ottawa hatte, waren jetzt auch nicht immer die großen Superstars. Das sind so dominante Spieler auf der Verteidigerposition, gerade wenn es in die Offensive geht. Und bei Carlson jetzt gerade war ja auch immer die Diskussion, wie gut ist er eigentlich defensiv, und dann gab es ja in dieser ganzen Analytics-Community dann halt auch immer wieder Zahlen, die belegt haben, dass er einer der besten Verteidiger ist, wenn es darum geht, Schüsse zu verhindern, Schüsse nach außen zu bringen und sowas alles. Also Carlson ist auch, glaube ich, unterschätzt einfach in dem, was er defensiv bringt, aber natürlich auch begründet dadurch, dass er halt offensiv so auffällig ist und so gut ist. Ich glaube einfach, dass es ja dieser typische Spruch Pick your poison, ne, wenn du gegen San Jose spielst. Gegen welchen Verteidiger willst du aufs Eis gehen? Aber das andere Ding ist, wie groß ist das Fenster jetzt für die Sharks? Natürlich ist es jetzt ein bisschen weiter aufgestoßen, aber du hast in der Western Conference immer noch Winnipeg, du hast immer noch Nashville, du hast immer noch Vegas, die man, glaube ich, jetzt dann auch nicht mehr abschreibt, weil ich tatsächlich sogar denke, dass sie im Sommer besser geworden sind, als sie es letztes Jahr waren. Und dann hast du so Teams, so diese Sleeper-Teams wie Calgary, die sich ja auch deutlich verändert haben, vielleicht sogar besser geworden sind. Du hast Edmonton, wo man ja eigentlich nur darauf wartet, dass das endlich explodiert. Also es ist jetzt kein Selbstläufer. Und gerade Edmonton und Calgary sind halt auch in der Pacific Division mit den Sharks zusammen. Also ja, also das ist jetzt, nur weil sie Carlson haben, heißt das nicht, dass sie jetzt automatisch im Stanley Cup Finale stehen. Dafür müssen dann halt noch viele andere Dinge funktionieren und passen. Schau dir an, wer letztes Jahr im Stanley Cup Finale stand.
Ja.
Also
ich habe mir vorher halt auch, bevor wir aufgezeichnet haben, haben wir auch überlegt, ja, sollen wir auch so eine wirkliche NHL-Preview, ist, finde ich, halt echt total schwer, weil, also wenn du es vergleichst mit der DEL, ist es halt echt, also du hast in der DEL einfach Favoriten, du hast in der NHL, halt hast du halt 10 Teams, die du dann schnell mal nennen kannst. Also in der Vorsaison, haben wir ja vor der Saison diskutiert, Winnipeg Jets, da hattest du das schon vorhergesagt, dass die gut sind. Ich dachte, dass es nicht so gut hinhaut, aber dann hat es halt eine Western Conference, weiß ich jetzt, Nashville, Vegas, natürlich eine ganz große Überraschung. Hast du noch mal 2-3 Mannschaften, die mit denen immer zu rechnen ist. Musst dann auch mal schauen, wie zum Beispiel jetzt die Blackhawks dann zurückbouncen und so weiter. Du hast im Osten natürlich die Penguins, die 2-mal in Folge den Stanley Cup gewonnen hatten, also jetzt vor der Vorsaison, Tampa Bay Lightning, und dann auf einmal lässt du Washington Capitals halt unter den Tisch fallen, dann holen die halt den Cup. Also es ist echt, also es ist wild.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich die schwerste Trophäe von den US-Sportarten, die du, also auch die am schwersten zu planende Trophäe. Also auch, du kannst wie die Toronto Maple Leafs den größten Free Agent des Sommers verpflichten und du bist trotzdem nicht garantiert der Cup-Favorit, beziehungsweise du kommst du kommst in die engere Auswahl, also du wirst zu den Cup-Favoriten dazugezählt, aber wie du eben schon gesagt hast, es sind locker 5-6 Teams, die du in der gesamten Liga benennen kannst, die als Cup-Favoriten zu sehen sind. Und letztlich, im letzten Jahr mit Vegas und Washington waren 2 Teams im Stanley Cup-Finale, die nirgendwo oder wahrscheinlich jetzt bei jetzt heute reichen Menschen auf der Liste standen. Also jetzt ausgenommen von Wally zum Beispiel, der Washington immer im Stanley Cup-Finale sieht, weil er halt ein riesen Fan von denen ist.
Echt? Ist das so?
Ja, ich glaube, der mag die. Aber sonst hätte ich jetzt Washington letztes Jahr zum Beispiel und Vegas schon gar nicht. Also ich meine, was wir über Vegas ja auch hergezogen sind über das Team und dann, ne?
Ja.
Also das ist wirklich schwer. Ich habe ja mit dem Kollegen Lars Mahndorf, haben wir über die Atlantic Division gesprochen. So eine Art Season Preview gemacht, da haben wir über 1,5 Stunden gesprochen. Also wenn wir hier bei den Hockey Buddies eine NHL Season Preview machen würden, das würde ja kein Ende finden. Weil, ja, ist ja halt so, du musst ja über 30 Teams sprechen,
ja.
Und jedes Team muss ja irgendwie auch sinnvoll beleuchtet werden und das, wo soll das hingehen?
Ja, aber an der Stelle können wir ja sagen, dass eben im Glatteis Podcast so eine NHL Vorschau eine detailliertere dann gibt. Und ja. In dem Atemzug sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass Edelhörer Le Affon auf Twitter sich mein Hashtag bisschen Hockey geklaut hat und da munter jedes Team analysiert. Also das ist
ja
auch
großartig.
Wunderbar. Und die größte Frage, die sich rund um Le Affront stellt, ist, warum hat der Mann nicht mehr Follower? Erstens, ja. Also wer diesen Podcast hört und sich für Eishockey interessiert und Le-Affront, also wie liefern geschrieben, nur mit einem Unterstrich zwischen LE und dem Rest, weil er die Leafs halt mag. Wer ihm nicht folgt, der musste das jetzt einfach machen. Also wer auf Twitter ist und ihm nicht folgt und diesen Podcast hört, da irgendwas stimmt da nicht.
Wer Le Affront nicht folgt, hat Eishockey nie geliebt.
Ja, genau, ganz genau so ist es.
Ich finde auch eigentlich, also das können wir jetzt hier mal ruhig nochmal erwähnen, Le Affront sollte vielleicht drüber nachdenken, sich einen eigenen Blog zu machen.
Ja, das ist halt immer so, also ich kann nachvollziehen, also er wird sich dann wahrscheinlich auf Twitter auch wieder dazu äußern.
Ja.
Markus macht das gerne. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass es einfach Twitter ungezwungener ist. Also ich habe ja, letzte Saison habe ich ja vor dem DL-Start 66 Gedanken zur DL auf Twitter verfasst in einem Thread und da haben auch ein paar gemeint, es gehört auf irgendeinem Blog, aber ich habe mir gedacht, das kannst du halt schön in der Handy tippen, dann kannst gleichzeitig was anderes machen, du kannst es auch über mehrere Tage irgendwie verteilen. Ja, und manchmal geht's schief, zum Beispiel wie in dieser Saison, als ich auch meinen Thread schon gestartet hatte mit meinen 66 Gedanken zur neuen DL-Saison und dann aber irgendwie bei 20 gemerkt habe, oh, jetzt geht's ja dann schon irgendwie los und dann noch viele Gedanken im Kopf hatte, aber die halt jetzt dann doch in den Hockey-Buddies einfach äußern musste.
Wie viele von den Gedanken bist du dann nochmal zurückgegangen und hast nochmal geschaut, wie, ob du großartig daneben lagst oder?
Jetzt letzte Saison?
Ja, ja.
Ach so, also für mich war München Favorit auf die Meisterschaft. Für mich war Berlin, also was ich sag ich jetzt mal richtig vorhergesagt habe, beziehungsweise wo ich den richtigen Riecher gehabt habe. Also München halt wieder als Favorit. Berlin war für mich so Dark Horse auf die Top 4 oder für einen großen Sprung in der Tabelle hatten sie ja dann auch gemacht. Ingolstadt auf die Top 6, weil sie da die Saison davor nicht drin waren, hat auch gestimmt und Schwenningen auf die Top 10, das hat auch gestimmt. Also da, was die Tabelle anbelangt, also war's okay. Ansonsten hatte ich Mannheim so als absoluten Herausforderer von München gesehen, was es ja dann nicht war. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so lange Probleme haben in der Hauptrunde. Und dann war halt bei vielen, also gerade so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei diesen kleineren Mannschaften, ich weiß, der Begriff ist irgendwie blöd, aber halt es gibt halt, wie würdest du die DEL unterteilen? Ich würde sie in 2x7 Mannschaften unterteilen. Aktuell.
Puh.
Also ich würde, und dann gibt's halt einfach, und viele aus der hinteren Hälfte, sage ich jetzt mal, gedanklich hintere Hälfte, sind für mich einfach schwer einzuschätzen. Also sowas wie Bremerhaven. Also ich glaube, also Bremerhaven, Straubing, Augsburg, die können unter die Top 10 kommen, können aber auch Letzte werden, diese Saison. Und da ist irgendwie also es gibt einfach, je weiter es hintergeht in der Tabelle, gibt es einfach einen höheren Ausschlag nach oben oder unten. Mhm. Also München wird nicht Fünfter werden in der Hauptrunde, es wird nicht passieren. Also das ist schwer vorstellbar.
Ja.
Aber es ist vorstellbar, dass Iserlohn Fünfter wird. Also so ein Sprung nach vorne, das ist, glaube ich, schon vorstellbar. Es ist für mich sogar vorstellbar, dass Krefeld
jetzt kommt.
Zwölfter wird. Nein, weißt du, ich meine. Also
ja.
Auch Mannheim wird nicht aus den Top 6 rausrutschen irgendwie.
Mhm.
Aber vielleicht gibt es tatsächlich wieder eine Mannschaft, die in der Vorsaison Elfter geworden ist wie die Düsseldorfer RG und in die Top 6 kommt. Aber Düsseldorf ist halt tatsächlich für mich gefühlt unter den 7 hinteren Mannschaften momentan. Einfach jetzt auch so, in den letzten Jahren hat sich das bei mir so im Kopf so ein bisschen verfestigt. Also die 4, die wir angesprochen haben, München, Mannheim, Berlin, Nürnberg, Köln, Ingolstadt, und dann würde ich Wolfsburg da immer noch mit dazu nehmen, unter die 7 und dann die restlichen 7 halt. Das ist so meine gedankliche Einteilung. Und bei den restlichen 7 ist halt der Überraschungsfaktor einfach größer. Und möglicherweise tauschen jetzt zurzeit gerade Wolfsburg und Düsseldorf vielleicht da von einer Hälfte in die andere. Aber jetzt sind wir schon wieder bei der DL gelandet.
Ja, wie immer.
Über Le Affront ist eigentlich auch Wahnsinn.
Ich, ja. Also ich würd einen Blog von Le Erfond lesen auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich teile das, was du sagst, mit dem, dass es dann vielleicht einen gewissen Zwang bekommt auch. Aber hey, also ich meine, das ist ja schnell erstellt, leerv.wordpress oder so, dann sind die Kosten auch gering und dann.
Ja, aber genau das Ding ist es halt dann erwartest du halt, dass da regelmäßig was kommt.
Nein,
das ist
halt einfach, also ich nicht.
Ja, aber also ja, ich auch nicht, aber man erwartet das oder es wird erwartet.
Naja, es kann sein. Meisten, aber dann, ich würde mich einfach freuen, wenn ja. Die Gedanken, die er jetzt halt da in auf Twitter immer wieder teilt, wenn die dann halt auch gerne mal länger auf einem Blog zu finden sind. Ja. Aber das ist nämlich das nächste Ding jetzt, wo die deutsche Eishockey-Podcast-Szene immer größer wird. Darf die deutsche Eishockey-Blogger-Szene nämlich gerne noch viel, viel größer werden. Das wäre dann, das ist das nächste Ding.
Mal schauen. Ich glaube, irgendwie ist Podcast momentan einfach sexier.
Ja, es ist einfacher. Du setzt dich halt hin und fängst an, über Eishockey zu quatschen. Ja.
Genau, und beim Blog oder beim Artikel oder bei einer Analyse brauchst du dann einfach immer dann, ist einfach so viel Arbeit.
Ja, aber schau, was in Nordamerika, um da wieder zurückzukommen. Logisch, ja. Wow.
Ja, Wahnsinn, da ist der Meister der Überleitungen. Yeah. Yeah. Und das um 15:45 in der Nacht.
Ich sag dir. nee, aber schau, was sich dort aus dieser ganzen Blogger-Szene und halt auch gerade aus dieser ganzen Stats-Community, was sich da entwickelt hat. Und wie viele Leute da aus dieser Szene bei NHL-Teams gelandet sind und jetzt in verschiedenen Rollen als Analysten, als PR-Berater oder als der Thomas Drance ist ja da der PR-Chef von den Florida Panthers zum Beispiel, der war früher Managing Editor von Canucks Army. Also das sind so Geschichten. Und um jetzt dahin wieder zu 31 Forts zum Beispiel zu kommen, Jeff Merrick sagt ja auch immer, start a Blog, start a Podcast.
Ja.
Und dann krieg deine Ideen raus.
Ja, das Ding ist halt, dass es halt einfach, es war nie so einfach wie jetzt halt tatsächlich eben halt auch Reichweite zu bekommen, beziehungsweise halt auch veröffentlichen zu können. Ja, auf allen Wegen, und das stimmt schon. Ja, deswegen ist es halt, also wer halt lieber schreibt, der schreibt halt. Ich find's nur, um da halt wieder auf den ursprünglichen Gedanken zurückzukommen, schon mal faszinierend, wer Aufmerksamkeit bekommt und wer weniger Aufmerksamkeit bekommt. Also Le Erfond hat deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er halt einfach sich halt brutal auskennt. Also
absolut, ja.
Eine echte lange Eishockey schaut und das schon lang, seit, weiß ich, 20 Jahren, wirklich genauestens verfolgt, über 20 Jahre, 25, glaube ich.
Ja.
Ja. Weil wir gerade bei Le Erfond sind, noch ein paar Gedanken zu Tavares. Und dann machen wir die Trivia, hm?
John Tavares ist ein Maple Leaf.
Yeah, super. Jetzt können wir zur Trivia kommen.
Ja. Aber es wäre meine Trivia-Frage gewesen.
Wer ist jetzt der neueste Maple Leaf mit der Nummer 91? Nee,
was ist John Tavares?
John Tavares
ist ein Maple Leaf. Ja, war natürlich geil. Also wir hatten 2 oder 3 Tage vorher ja unsere letzte Aufzeichnung.
Ja.
Da haben wir ja noch drüber spekuliert und ich war, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt als Markus. Aber Markus war ja dann doch eher so, dass er wollte es ja nicht mal jinxen, er wollte es ja nicht mal aussprechen, er hatte ja dann doch die Befürchtung, dass es nicht klappt. Und als es dann so nach und nach durchsickerte, dass er nicht mit den Islanders verlängert und dann war es ja eigentlich am wahrscheinlichsten, dass er nach Toronto geht, dass es natürlich dann auch noch so geil verkündet wird mit seinem Bild aus Kindheitstagen, wo er im Maple Leafs Pyjama im Bett liegt mit dem Star Wars Raumschiff noch im Hintergrund und so, das war natürlich mega. Übrigens bei seinem ersten Preseason-Spiel jetzt vorgestern war tatsächlich jemand im Publikum, der ein Maple Leafs Trikot mit der 91 anhatte und auf dem Rücken hat er sich ja mit Tape den Namen abgeklebt und hat Pyjama Boy draufgeschrieben. ja, da halt auch wieder geile Geschichte, ne? Gleich im ersten, also ist natürlich nur Preseason, aber ist natürlich mega, dass er da halt nach 5 Minuten das 1-0 macht und später noch ein Tor schießt und noch für Mitch Marner, seinem zukünftigen Reihenkollegen, auch noch ein Tor auflegt. Also ja, schon eine tolle Geschichte.
Offensiv halt, werden die Leafs, glaube ich, in der Saison nicht besonders unspektakulär sein.
Kann man, glaube ich, sagen. Waren sie ja letzte Saison schon nicht, ne? Genau. Also sie sind ja eigentlich nur noch besser geworden. Ja. Also das ist schon.
Ich finde bei den, also vielleicht können wir dann, wenn wir die nächste Episode aufzeichnen, wir haben uns vorgenommen, dass wir öfter erscheinen als in der Vorsaison. Ja. Ich bin auch zuversichtlich, dass das klappt. Können wir vielleicht ein bisschen mehr noch auf die NHL schauen. Wir brauchen ja keine Preview machen, aber vielleicht ein paar Teams dann doch noch besprechen. Ich bin ja schon der Meinung, dass bei den Leafs vor allem in der Defensive, also der Offensive ist über jeden Zweifel erhaben, glaube ich. Aber in der Defensive fehlt vielleicht noch ein bisschen was zu einem echten Cup-Contender. Aber es wird eine unterhaltsame Saison, glaube ich. Eine spektakuläre Saison. Und was bei so Trades dann immer sehr interessant ist, finde ich, dass man halt so, du hast irgendwie so, bei Tavares war für mich so, du machst ja immer so, du hast so festgefahren im, ja, nicht Meinung zu den Spielern, aber du hast so ein paar Stationen oder ein paar Gedanken hast du zu jedem Spieler. Bei Tavares war es für mich, klar, es ist Nummer 1 Pick und dann hast du mal gehört, ja, da haben viele gesagt, sein Skating ist vielleicht zu schlecht. Und dann habe ich aber irgendwann mal gehört von Ryan Kessler, der wirklich einer der besten Defensivstürmer der Welt ist, dass er, als er gefragt wurde, welcher Spieler ist im 1 gegen 1 am schwersten zu verteidigen, halt John Tavares genannt hat. Und jetzt habe ich irgendwie ein Video gesehen, wo halt irgendwie die Tavares als der Mann mit eigentlich fast der meisten Work Ethic in der NHL dargestellt wird. Und das war für mich eigentlich nie. Da hieß es immer, ja, Sidney Crosby, der arbeitet im Sommer so unglaublich hart und dann schaut er, wo ist seine Schwachstelle und da arbeitet er dran, ob das jetzt Deflections sind oder ob das dann halt vorher irgendwie Face-Offs sind oder so. Aber damit hatte ich Tavares eigentlich gar nicht verbunden, sondern eher damit, dass er halt ein überdurchschnittlich talentierter Spieler in einem unterdurchschnittlich guten Team ist. Das ist dann immer so, und dass es eigentlich bitter ist für einen Spieler wie ihn, dass es nie geklappt hat, um ihn rum halt bei den Islanders halt eine Mannschaft aufzubauen, die zumindest halt mal ins Conference-Finale kommen kann. Also du hast dann einfach wieder neue Ansätze, um über einen Spieler zu denken, wenn es so ein Trade gibt.
Ja, voll. Also es ist ja auch das Problem dann gerade bei solchen Spielern, die dann in Teams spielen, die vielleicht auch nicht so die große Aufmerksamkeit bekommen, dass du sie gar nicht großartig, also dass du dann vielleicht eine falsche Ansicht auf diesen Spieler bekommst. Also ich glaube, dass Tavares immer ein guter Spieler war. Da hat man schon mitbekommen, der war ja auch immer in den Statistiken zu finden, relativ weit oben und wurde auch häufiger natürlich von den Medien betrachtet und so, aber du hast ihn halt nicht so häufig gesehen, ne? Weil der halt mit den Islanders, das war jetzt auch nie ein Team, was irgendwie großartig Stanley Cup-Ambitionen hatte. Insofern kann ich das verstehen, dass du ihn vielleicht dann in gewisser Hinsicht gar nicht so als mit dieser Work-Ethic gesehen hast. Ich habe halt nur dadurch, dass diese ganze Statistikgeschichte halt immer mal wieder gesehen habe, dass er halt scheinbar relativ unterschätzter Zwei-Wege-Center halt auch war, also gerade auch in der eigenen Zone gar nicht so schlecht war oder ist. Und deswegen kann ich mir durchaus das auch vorstellen, weil Mike Babcock hat ja jetzt am Rande des Training Camps gesagt, dass er auch plant, Tavares und Mana in Unterzahl zu spielen. Ja, ja. Woraufhin Jeff Vejette auch getwittert hat, irgendwie 16 Unterzahl-Tore pro Spiel. Whee! Also wird spannend, wie er sich dann da einfindet und was die Defensive angeht. Die Defensive ist ja im Endeffekt dieselbe wie letztes Jahr und in der letzten Saison sind die Maple Leafs auch relativ unbeschadet in die Playoffs eingezogen und hatten, glaube ich, auch gar nicht so eine schlechte Defensive. Also das wird auch größer gemacht, als es eigentlich ist, das Problem. Klar, das ist jetzt keine Nashville-Defensive oder Tampas-Defensive.
Oder Winnipeg.
Oder Winnipeg, aber du im Endeffekt brauchst du halt auch nur Verteidiger, die Scheibe auf die 6 bis 8 sehr, sehr guten Stürmer nach vorne spielt und der Rest ist dann halt auch und in der Defensive halt nicht zu viele Fehler macht. Ja. Also Ron Hainsey sollte nicht wieder 25 Minuten pro Spiel in Spiel 7 oder 25 Minuten in Spiel 7 auf dem Eis stehen. Aber wenn man ihn als Penalty-Killing-Specialist oder so aufstellt, dann sollte das auch funktionieren. Und dass Riley und Gardner ganz gut nach vorne spielen oder ganz gut spielen können, wissen wir.
It's not October yet, but, na, wie habe ich gesagt? It's not October yet, aber hoffentlich bald. So schaut es mir aus. Wir freuen uns auf die NHL. Und wir werden natürlich auch hier bei den Hockey Buddies dann wieder drüber sprechen, über diese NHL. Jetzt kommen wir zur Trivia zum Abschluss dieser Episode. Wer neu ist und immer noch da ist, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind kurz vor eins jetzt in der Nacht und haben einfach Lust, über Eishockey zu sprechen und machen das immer so lange, wie wir wollen und über das, was wir wollen. Und das ist auch schön so. Wer die Trivia noch nicht kennt, also wir stellen uns gegenseitig immer hinten raus noch eine Frage, lassen euch ein bisschen Zeit mitzuraten, mitzutippen, mitzuwissen vielleicht. Und dann lösen wir es auf. Und dann sagen wir ciao, ciao. du darfst anfangen heute. Oder warte, nee, lass mich anfangen. Ich habe nämlich
eine Ich habe gerade sehr lang geredet.
Ich habe eine schwere für dich. Und zwar, also ich weiß nicht, vielleicht hast du mal mit einem Kollegen gesprochen, der das wusste und hast es irgendwie aufgeschnappt, aber ansonsten hast du, glaube ich, keine Chance, die zu beantworten. Okay. Nämlich, wie oft hat Neu-Eisbär und Beat Bulette-Liebling Jason Jaspers in seiner DEL-Karriere die Playoffs verpasst?
Ach, in seiner DEL-Karriere?
Die Playoffs verpasst. Wie oft ist er nicht in die Playoffs gekommen? Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Die Antwort habe ich doch in der zweiten Episode des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts schon genannt.
Ja, das war eigentlich, sollte eigentlich auch ein Gag sein, aber du hast ihn, glaube ich, nicht verstanden.
Ja, doch.
Dass ich deinen Lieblingsspieler jetzt nochmal hier positioniere. Nee, das war nicht die Gag-Frage. Ich habe es ja gesagt, dass er nur einmal in seiner Karriere die Playoffs verpasst hat. Ja, es sollte eigentlich nur eine Gag-Frage sein, aber es ist jetzt auch schon spät in der Nacht, also ich kann es verstehen, dass es
ja, nicht so oft. Tut mir leid, dass ich dir den Gag verkackt habe.
Nein, passt schon. Also für die Hauptstadt-Eishockey- Podcast noch nicht gehört haben, Tom Kanzler ist ein Riesenfan von Jason Jaspers. Sein Lieblingsspieler eigentlich. Die eigentliche Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Tamán Eisfeld, der jetzt erfasst von der DL. Welcher deutsche Spieler hat nach dem ersten Wochenende in der DL die meiste Eiszeit pro Partie? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, nick.
Welcher deutsche Spieler hat im Schnitt jetzt von den beiden Spielen nach zwei Spieltagen die meiste Eiszeit in der DEL?
Ja.
Ich würde sagen, Patrick Reimer. Als Stürmer ist, nee, Stürmer ist, glaube ich, falsch. Ist, glaube ich, eher ein Verteidiger, oder?
Ja, normal haben Verteidiger mehr Eiszeit, ja.
Ja. Ja, ich könnte auch blöd sein und sagen, irgendein Torhüter, ne? Aber ist ja.
Ja, jetzt kommt jetzt also, welcher Feldspieler? Ja, genau, welcher Feldspieler?
Na dann, Jannik Seidenberg.
Nein. Es ist tatsächlich, also wenn die Statistik ja stimmt, das ist tatsächlich Florian Kettemer.
Ey. Muss ich ja, also.
Also
jetzt muss ich mich wiederholen. Es
sind natürlich alles Verteidiger, ja. Also Martin Lefebvre, Krefeld, Taylor Aronson, Nürnberg, Philipp Brugiser, Krefeld, Morgan Ellis, Köln und dann Jeff Likens, Wolfsburg und dann eben Florian Kettemer, Berlin.
Ja, überrascht mich nicht, weil der tatsächlich gut gespielt hat und dann könnte ich nachvollziehen, dass ihn Clément Jodoin häufiger aufs Eis schickt, einfach, weil er halt, der hat keine Fehler gemacht und hat überzeugend gespielt, was ich ja auch dann in unserem Podcast gesagt habe, dass bei der defensiven Spielstärke, die die Eisbären jetzt haben, Florian Kettemer der auffälligste Verteidiger ist sehr überraschend.
Ja, aber also ich meine, das ist ja aber auch so ein bisschen natürlich eine Wundertüte, aber also ich hätte mir schon vorstellen können, dass der halt in einer anderen Rolle als siebter Verteidiger oder irgendwann mal 12. Stürmer oder 13. Stürmer wie in München halt vielleicht nochmal so ein bisschen aufblühen kann. Also weil der kann ja schlittschuhläuferisch was und hat viel Erfahrung. Also ja, warum nicht? Kettemer 22,59 im Schnitt. Martin Lefebvre hatte 26,28 im Schnitt. Während du mir die Frage stellst, schaue ich jetzt auch nochmal nach, wie viel im Schnitt genau Moritz Seider hat. Und dann beantworte ich dir die Trivia.
Moritz Seider hatte irgendwas 12,5. Habe ich vorhin geguckt gehabt.
12,57 war es im ersten Spiel. Okay, dann hat ihn der Groß praktisch genauso, fast mal genauso so gebracht.
12,34. Ich habe es sogar noch offen hier.
Ja, genau. 12,34.
Ja. Ja. Ist schon gut.
Eine Sekunde weniger nur als Dennis Roll.
Das ist gut.
Gibt Anlass zu Hoffnung.
Ja.
Ja, okay. Jetzt deine Frage.
Ja, meine Frage ist, es gab, ich mache natürlich wieder eine NHL-Frage.
Logisch.
Ja.
Weil du weißt, dass ich die schwere beantworten kann, vor allem.
Möchtest du eine... Ah, na, dann machen wir die.
Machst du mehrere, oder was? Wird schon...
Ja, ich habe hier... Ja, das verrate ich dir vielleicht, wenn ich hier die Seite abgearbeitet habe. drei Spieler haben in der letzten Saison in der NHL jeweils drei Hattricks erzielt.
Drei Spieler?
Drei Spieler. Mhm. Und diese drei Spieler, die drei Hattricks erzielt haben, möchte ich von dir wissen. Fragen stellen kann ich.
Okay.
Tick, tack, tick, tack. Tick, tack.
Alex Ovechkin.
Einer.
Patrick Laine.
Nein.
Wie viel darf ich falsch haben? Einen, oder? Also eine Fahrkarte habe ich.
Ja, ich gebe dir drei Fahrkarten.
Drei Fahrkarten, okay.
Der letzte ist schwer, glaube ich.
Okay. William Karlsson.
Nein. Ach. William Karlsson hat zwei Hattricks gehabt.
Aber ist knapp. Okay, jetzt wird's. Von diesen Jungen.
Leiner hat übrigens ein Hattrick.
Pass auf. Alex DeBrincat.
Ja.
Yes! Richtig. Aber das ist gut, dass ich den wusste, oder? Also
ja,
wirklich.
Dass du den nicht weißt.
Ja, genau. Ah, und jetzt.
Damit hast du zwei von drei?
Ist jetzt noch ein prominenter Spieler, der dritte?
Ja.
Sidney Crosby.
Nein.
Verdammt, er hat noch viele Tore geschossen.
Der spielt am 3. Oktober in Köln.
Ah, Conor McDavid, verdammt.
Ja, richtig.
Verdammt, das ist echt bitter. Ich meine, also das ist ja eigentlich auch wahr. Also ich dachte nicht, dass der McDavid hatte so viele spektakuläre Mehr-Tore-Spiele gehabt? Ah, verdammt. Also The Brinker zu wissen und McDavid nicht, ist dann auch wieder eine Schande, dummerweise.
Mhm. Ah. McDavid hat 41 Tore letzte Saison geschossen. Ne?
Ja, aber irgendwie wird er halt so gehypt, dass The Brinker, das habe ich irgendwie mal aufgeschnappt. Aber McDavid, das wird ja eigentlich täglich gehypt irgendwo und deswegen. Es ist halt irgendwie nur, ja, aber es ist irgendwie so eine Randnotiz, dass er halt dann, also auch drei Hattricks, dann alle drei hatten drei Hattricks, genau drei Hattricks, oder?
Ja, genau.
Aber Ovechkin hat das ja schon noch am dritten Spieltag wahrscheinlich, am vierten.
Ja, locker. Ja. Bei Thomas Warnick zum Beispiel, der hatte zwei Hattricks letzte Saison.
Den hätte ich auch nicht gewusst.
Hm?
Den hätte ich dann auch nicht gewusst.
Okay. Auf jeden Fall steht hier in der Liste, stehen halt immer die Teams dahinter. Für die diese Hattricks erzielt wurden.
Warnick für drei verschiedene.
Bei Thomas Warnick steht halt zwei Teams dahinter. Also steht halt zwei Teams dahinter.
Ja. Also, Warnick wäre wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie einen Hattrick für drei verschiedene Teams in einer Saison schießen könnte in der NHL.
In einem Spiel?
Ja, genau, in einem Spiel. Tom, viel zu lang die Pause. War wieder sehr schön. Hat ja sehr viel Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis an alle Hörer. Tom podcastet jetzt auch mit dem Team von Hauptstadt Eishockey, das ja auch einen Twitter-Account hat. Die Eisbären-Nerds seid ihr da und ihr habt natürlich auch einen Blog, nämlich hauptstadteishockey.com.
Mhm.
Und auf Twitter bist du zu finden unter @beatsbulette mit Doppel-D und Beat wie der Beat.
Yep.
Und heute Abend warst du mal wieder die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Ich finde es gut, dass wir heute keinen Gast haben.
Ja.
Weil jetzt kann ich nämlich sagen, dass du die bessere Hälfte der Hockey Buddies warst. Auf Twitter zu finden unter @fetzi6. Ansonsten zu hören bei Telekom Sport, bei The Zone. Wie wir vorhin gelernt haben, zu lesen im Miesbacher Merkur.
Aber ganz
und bist du noch bei, ach ja, bei Amazon Music oder so, bei der Bundesliga, ne? Kann man dich auch hören.
Genau.
Bei Fußball.
Genau, bei Fußball.
Genau, bei Fußball. Und ja, der Fetzi. Wir hören uns morgen wieder, ne?
So schaut's aus.
Wir wollen jetzt häufiger hier sprechen.
Genau, dann morgen die nächste Episode. Nee, aber bald, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig mal rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Yeah.
Forecheck, der Sportpodcast.